Man ist auf einmal ganz alleine in einem anderen Land und die anderen wollen helfen, aber können nicht.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Geschichten, die das Leben schreibt. Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Urlaub. Meine heutige Gästin ist gerade hier in Deutschland auf Urlaub, denn sie lebt in den USA und damit ein Hello Stephanie.
Servus Harry.
Ja, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Du bist des Deutschen ja immer noch mächtig.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, für alle, die dich nicht kennen, wir sind ja im Grunde genommen zusammen aufgewachsen. Mhm. Wir stammen beide aus dem gleichen Dorf in der Oberpfalz. Wie lange wohnst du jetzt schon in Amerika?
Seit ein bisschen über 16 Jahren.
Also ich könnte ja nie auswandern. Hast du dir das vorstellen können?
Nee, also geplant war es ja eigentlich nie. Also das ist nicht so eine Situation, wo man sagt, okay, man macht das jetzt, man nimmt die komplette Familie mit. Ich habe ja damals meinen Mann kennengelernt, der war in Deutschland fast 10 Jahre stationiert. Schön beim Weggehen im Happy Rock in Sulzbach-Rosenberg und waren dann binnen einem Jahres, waren wir dann auch verheiratet. So hat einfach alles passt, alles wunderbar. Ich habe aber von vornherein schon gesagt, also wenn ich mir nicht vorstellen kann, irgendwann nach Amerika zu ziehen, sollte man vielleicht nichts Festes anfangen. Da war er also schon sehr direkt, weil er wusste, irgendwann ist die Zeit rum und dann heißt es umziehen. Ja, und das war dann auch so gute 2 Jahre, nachdem wir geheiratet haben.
Hast du dir dann nicht gedacht, hey, suche ich mir doch lieber irgendeinen aus dem Dorf?
Ja, mein Mann, der hat mir schon gefallen, der gefällt mir jetzt nur. Also bei dem mir das passt schon. Ja, ne, mein Gott, wenn es passt, dann passt es, gell?
Und das war für dich überhaupt kein Thema, dass du sagst, jawohl, der Liebe wegen gebe ich hier alles auf.
Harry, ganz am Anfang, da ist man schwer verliebt, gell? Da sagt man natürlich, wird nie ein Problem. Und dann, wenn die Zeit kommt, ja, da überlegt man dann schon, okay, macht man das, kann man das? Ich war ja dann auch grob mit meinem Sohn, war ich dann auch schwanger. Das kam mir dann auch mit dazu. Also ich war dann im 6. Monat schwanger beim Umzug nach Amerika. Ich glaube, das war eher ein Problem dann, weil das ist so viel. Erst die Schwangerschaft und dann umziehen nach Amerika. Man kennt das medizinische System nicht. Man hat keinen Frauenarzt. Hebammen gibt es gar nicht. Also es war wirklich, das war eine sehr große Umstellung.
Über das alles werden wir heute sprechen. Mhm. Anfangen würde ich gerne ganz von vorne. Für all diejenigen, die dich nicht kennen, ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
Also ich bin in Utzenhofen aufgewachsen, eine ältere Schwester mit Mama und Papa, ganz wunderbar, ganz traditionell in Utzenhofen. War auch in Kassel in der Schule, die kompletten 9 Jahre.
Also Hauptschulabschluss.
Genau.
Haben wir zusammen,
genau.
Gell? Wir haben zusammen den Quali gemacht. Also du ein bisschen
vor mir.
Aber nur minimal naja. Früher. Also das heißt, Englisch war ja eher dürftig.
Ja und nein. Also Interesse an Fremdsprachen war schon immer da. Habe auch eine Zeit lang überlegt, dann nach der Hauptschule so in Richtung Translator, also so dann zur Übersetzerin. Habe aber dann festgestellt, dass das doch ein relativ harter Job ist, dass man da was findet. Heutzutage, den Job, den gäbe es gar nicht mehr. Alles wird ja mit KI übersetzt und alles. Also das ist, wie gesagt, der Job, der wäre inzwischen auch weg. Aber Interesse bei Englisch war da, hat mir gut gefallen. Und dadurch, dass ich ja meine Lehre beim C&A in Neumarkt abgeschlossen habe, zur Kauffrau im Einzelhandel, haben wir dann auch relativ viele amerikanische oder ausländische Kunden gehabt. Und da kommt das Englisch natürlich dann, war gut, also man konnte dann relativ gut üben.
Und ich war ja auch Kunde bei dir, weißt du das noch? Ich habe damals ein T-Shirt bei dir gekauft.
Ein einziges
T-Shirt. Also, na, aber du warst eine gute Verkäuferin.
Ja, danke schön.
Das muss man an dieser Stelle wirklich sagen.
Super.
Bayerisch hast du definitiv gut beraten können. Ja. Gab es mit Englisch da keine Schwierigkeiten?
Doch, am Anfang, das war ein absoluter Albtraum. Das Schulenglisch ist einfach nicht das umgangssprachliche Englisch und das Englisch, wo man hernimmt, wenn man beim Weggehen ist, wenn man da sich mit jemandem in der Disco unterhält, das ist ja auch, ich sage jetzt mal so, das ganz einfache umgangssprachliche Englisch. Also als es dann darum ging, dass wir umziehen, ja, da habe ich schon so ein bisschen Panik gehabt, also ob ich das dann auch durchziehe. Mein Mann hat dann gemeint, nee, und das machst du super und ich brauche mir da gar keine Sorgen machen. Aber das war auf jeden Fall eine Umstellung.
Na, ich hätte mir schon Sorgen in der Disco gemacht, wenn mich da plötzlich so an deiner Stelle ein Amerikaner anspricht, so hello. Gab es da schon Anfangs Schwierigkeiten, wo man sich mehr über die Augen verständigen hat? Oder?
Ja, gut, man, das ist mit jedem Getränk wurde es Englisch besser. Das ist ja klar, mit jedem Stamperl kann man mehr Englisch. Die konnten mehr Deutsch und ich konnte mehr Englisch. Nein, das ist, viele haben sich da auch bemüht, dass die auch zumindest ein bisschen Deutsch sprechen. Und wie gesagt, ich sage ja, mit jedem Bier wird es einfacher.
Kann dein Mann dann Deutsch?
Ja, Deutsch relativ wenig. Also das ist, wie gesagt, eins von den Knackpunkten, wo ich mir denke, gut, du warst jetzt 10 Jahre in Deutschland und sprichst fast kein Deutsch. Aber er sagt halt auch, ja gut, die Kinder sprechen es ja auch nicht. Es ist halt einfach wirklich nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man einfach in einem anderen Land dann die Sprache spricht oder die eigene Muttersprache spricht, weil alles um einen herum auf Englisch ist.
Aber das ist natürlich auch ein Riesenvorteil für dich, denn du kannst ja dann in Deutsch fluchen.
Ja, richtig. Ja, nein, die kennen es.
Oder in Schimpfen.
Die Ausdrücke kennen es. Also. Ja. Die haben es ganz schnell kapiert. Ja. Aber die wissen auch, wenn die Mama anfängt, auf Deutsch zu fluchen, dann ist kurz vor knapp. Ja, dann müssen sie raus aus dem Zimmer.
Ach, deine Kinder sprechen auch kein Deutsch?
Wenig. Also die haben jetzt in der Highschool müssen 2 Jahre Fremdsprachen machen und haben sich dann für Deutsch entschieden, weil das ist eigentlich auch so ziemlich das Einzige bei dem, wo ich helfen kann. Es funktioniert jetzt besser als in früheren Jahren, aber ein bisschen holprig noch. Also ich muss sagen, meine Tochter, die hat ein bisschen mehr Interesse dran, die ist die Jüngere, die ist jetzt 14 geworden, die hat da mehr Interesse dran und experimentiert auch und fragt auch nach, wie sage ich das auf Deutsch, wenn wir jetzt irgendwie unterwegs waren, beim Einkaufen, beim Mittagessen. Also die hat da schon mehr Interesse dran. Mein Sohn, ja, der 16-Jährige, ja.
Die Amis haben ja generell nicht so ein Interesse an Deutschland, oder?
Ganz im Gegenteil, die haben ein super Interesse an Deutschland. Ich muss ja wirklich sagen, wenn jemand hört, dass ich eine gebürtige Deutsche bin, dann leuchten bei denen die Augen. Und es ist völlig egal, in welchem Bundesstaat das ich bin. Das ist wirklich Wahnsinn. Die Amerikaner lieben ihre Deutschen.
Woher kommt das?
Ja, ich glaube einfach, die Deutschen haben die, oder ja, was sagt man am besten, die Amerikaner finden, dass die Deutschen sehr effizient sind, freundlich, arbeiten gut und schnell. Das ist alles so, was der Amerikaner zum Teil gerne sein möchte oder gerne sehen würde.
Ist es nicht, der Ami?
Was, schnell und effizient?
Ja.
Charlie, da kannst du mir nicht so Fragen stellen.
Okay, vielleicht ziehe ich es dir später noch aus der Nase.
Ja.
Also ich habe immer gedacht, die Amis meinen Laptop und Lederhose.
Nein.
Nicht?
Nein. Nee, ja gut, Lederhose schon. Oder Dirndl halt, bei den Mädels dann. Ja.
Hast du einen Dirndl drüben?
Drüben nicht, aber bei der Mama.
Ist schon
in
schwach.
Utzenhofen.
Also da wärst du das beste Fotomodel werden.
Weißt du was, die haben schon so Oktoberfest. Sachen machen die auch. Wir haben auch eine deutschstämmige Brauerei bei uns, bloß eine Ortschaft weiter, Schulzbräu heißen die.
Ja.
Und die machen auch Oktoberfest, da ist ein deutscher Stammtisch und alles. Also es wird schon ja, gefeiert drüben auch, also so richtig so Oktoberfestmäßig. Aber zum Teil ist es einfach auch ein bisschen lächerlich.
Woran denkst du beim Lächerlichen?
Das Übertriebene. Die sind einfach, die sehen so das Alpenvorland. Auf einmal muss das dann so nachgebaut werden, also mit falschen Felsen und mit Dirndln und alles. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, was da ausgegeben wird, dass das so original Alpenvorland bayerisch ausschaut und es schaut einfach nur billig aus.
Ach so, du kommst dir dann nicht vor wie in der Heimat?
Nein, wobei ich sagen muss, Tennessee, wo wir jetzt wohnen, sieht aus wie die Oberpfalz, muss man wirklich so sagen. Die Wälder, die Wiesen, die Felder, die Hügel, alles. Es ist top. So nach meinen ersten paar Besuchen dann in Tennessee, um die Schwiegereltern zu besuchen, habe ich gesagt, ja, das wäre es meine.
Ja, wir kommen ja noch zu deinen einzelnen Stationen.
Na,
eine Frage hätte ich noch zu diesem Bierfest.
Ja.
Also ich höre ja immer, der Alkoholgehalt bei den Amis ist ja nicht so hoch. Die trinkst du doch da alle unter den Tisch.
Ja, könnte ich wahrscheinlich, aber nach 16 Jahren in Amerika, da habe ich eher das deutsche Bier jetzt um.
Ach, tatsächlich?
Also ja, generell, du hast natürlich recht, der Alkoholgehalt ist relativ niedrig, wobei jetzt momentan in den letzten paar Jahren eigentlich ist jetzt so eine Phase in Amerika, wo viele Leute selber so das Homebrewing machen. Also die kaufen sich dann direkt ihre Fässer und alles mögliche. Also es wird schon so ein bisschen experimentiert, einfach um was anderes zu trinken als nur hier Budweiser und Coors Light und Michelob Ultra. Also das ganze 0815 amerikanisches Bier. Also die Leute, die experimentieren so ein bisschen, haben dann auch viele Wettkämpfe. Ist sehr interessant, ist ein bisschen so eine Evolution momentan.
Sehr interessant. Es ist ja heute ein sehr alkoholgehaltvoller Podcast, denn wir kommen jetzt vom einen Alkohol zum anderen. Gehen wir nochmal in dieses Happy Rock, zu diesen Schnäpschen. Also ihr habt euch da kennengelernt,
genau.
Bei den Schnäpschen. Hat es da gleich gefunkt?
Ja, auf jeden Fall. Ja, muss ich wirklich so sagen.
Wie alt warst du da?
22, 23.
Und ja. Zu der Zeit hast du praktisch dann in Neumarkt in dein C&A rumgewurschtelt, sage ich.
Nein,
jetzt mal.
Nein, das war schon nach der Lehrzeit. Also ich habe beim C&A dann gelernt, bin dann auch übernommen worden, war dann da auch noch mal eine Zeit lang dort und bin dann irgendwann vom C&A dann zum Insider nach Amberg. Das war ja dann auch nochmal so eine Zwischenstation für mich. War dann auch bloß ein gutes Jahr dabei. Den Insider gibt es ja, glaube ich, schon gar nicht mehr.
Nein, hier ist jetzt ein Sportgeschäft drin. Für alle Nicht-Locals unter uns, wir wohnen genau zwischen zwei Kleinstädten. Mhm. Ja, unser kleines Dorf. Also wir haben genauso weit nach Neumarkt wie nach Amberg. Mhm. Ach, und du hast dann in Amberg gearbeitet und dein Freund genau. War wo stationiert?
Der war in Vilseck stationiert.
Ach, das ist ein Truppenübungsplatz. Und
genau.
Der, ja. Da war er 10 Jahre lang.
Der war 10 Jahre lang, ja, der war dann einmal im Irak dann mit dabei. Aber die meiste Zeit, also in Deutschland war er 7 Jahre in Vilseck und dann 3 Jahre in Hohenfels.
Ach, das ist ja perfekt.
Ja, nein, das war ideal. Also die Vilsecker Gruppe, da wo er damals dabei war, diese Einheit, die wurden eigentlich alle bis auf ihn und noch einen Kollegen nach Schweinfurt geschickt. Da stand es dann auf der Kippe, okay, ziehen wir nach Schweinfurt.
Wann habt ihr euch dann kennengelernt? Wie viele Jahre habt ihr dann noch zusammen in Deutschland verbringen dürfen?
Ja, wir haben 2005 haben uns kennengelernt, 2006 geheiratet, 2008 sind wir umgezogen.
Ach, der war schon eine ganz lange Zeit in Deutschland.
Ja, ich habe den ganz kurz, also erst die letzten paar Jahre dann. Ja, und von dem her, wie gesagt, hat er von vornherein gesagt, also er wird nicht mehr verlängern können für Deutschland und ob ich mir das eben auch reiflich überlegt habe. Aber wie gesagt, damals denkt man ja, das ist selbstverständlich, die ich damit um.
Du bist schon eine Macherin, nach einem Jahr geheiratet.
Ja, genau nach 365 Tagen.
Tatsächlich?
Genau nach 365 Tagen, ja.
Was war für dich der Punkt, wo du sagtest, jawohl, das ist er?
Wir haben eigentlich gar nicht lange rumgefackelt. Also wir sind dann auch, binnen Wochen sind wir dann auch zusammengezogen. Und das ist ja doch immer so ein bisschen der Test. Ne? Also zusammenziehen, das ist, da geht es dann öfters mal auch in die Brüche, weil man sieht, okay, man hat so komplett andere Einstellungen zu allem Möglichen. Ob das jetzt Haushalt ist, Geld oder irgendwas anderes. Das ist, ja, es hat alles wunderbar funktioniert. Und das hieß dann eben, sie müssten eventuell nach Afghanistan. Und dann ging es also darum, dass mir als Freundin oder Verlobten, ich hätte nie irgendwas erfahren, wenn ihm was im Einsatz passiert wäre. Und das wollte er nicht und das wollte ich nicht. Wir haben dann gesagt, okay, also wenn wir glauben, dass das was Langfristiges wird, sollten wir vielleicht heiraten.
Und ist er dann nach Afghanistan?
Nein, weil der hat dann Bescheid gekriegt, dass er nach Amerika zurück muss, als Recruiter, also praktisch dann Leute anwerben.
Ach, und das macht er dann auch wie vor noch?
Auf gar keinen Fall. Nein, das war der absolute Albtraumjob. Mein Mann war gerne im Militär. Der hat seine 20 Jahre fertig gemacht, aber er ist keiner, der das verkaufen kann. Der will, dass sich Leute einschreiben, die das machen möchten und nicht, weil er sie überredet hat. Weil der hat gesagt, wenn ich jemanden überreden muss, dass er in den Krieg zieht, dann sollte der vielleicht nicht in den Krieg ziehen. Also der hat da so ein bisschen so eine strengere Einstellung gehabt und die haben dann auch ganz schnell bei dieser Recruiting Station festgestellt, okay, der kann nicht verkaufen. Der kann das einfach nicht. Und dann haben sie ihm dann den Posten gegeben, wo er sich um die Leute gekümmert hat, also Männer und Frauen, die sich praktisch dafür entschieden haben. Und er hat ihnen dann geholfen, dass sie die ganzen Papiere ausfüllen. Der hat dafür gesorgt, dass die Eltern wissen, wo ihre Kinder dann zum Basic Training hin müssen. Der hat mit denen gesportelt, weil manche einfach ein bisschen zu dick waren oder einfach nicht stark genug oder nicht schnell genug. Also der hat das dann praktisch unterstützt, nachdem sich die entschieden haben, okay, die US Army ist, wo wir unsere Karriere starten wollen. Und das war super für ihn. Der konnte ihnen dann erzählen, wie es in Deutschland war und Basic Training und wie der Einsatz im Irak war und alles. Also da konnte er dann, ja, da musste es nicht mehr verkaufen, weil die waren Feuer und Flamme.
Also hast du nie einen Auslandseinsatz mit ihm mitgemacht, zum Glück?
Richtig, ich habe meinen Mann 3 Tage, nachdem er vom Irak zurückgekommen ist, kennengelernt.
Spricht er über den Krieg mit dir oder
wenig.
Sagt er, nee, möchte ich nicht?
Wenig, also es waren Zeiten mit dabei, gut, wir sind jetzt seit 18 Jahren verheiratet, es waren Zeiten dabei, wo er einmal mehr drüber geredet hat, aber das war normalerweise keine gute Idee, weil es ihn einfach dann so zurückgeworfen hat, also dann auch dieses PTSD, also Post-Traumatic Stress Disorder, also das ist, wo dann einfach die Flashbacks kommen und die Albträume und alles. Also das war ganz am Anfang, das war richtig heftig.
Ja, weil man gar nicht weiß als Partner, wie geht man damit um?
Ja, das ist schwierig. Also das ist, ich habe mich dann auch mit seinen Kollegen unterhalten und vor allem auch mit den Frauen, bei denen die Männer schon mehrere Einsätze gehabt haben, also mehrere Auslandseinsätze, ob das jetzt im Kosovo war oder im Irak, Afghanistan. Die haben gesagt, einfach nur zuhören. Hinsetzen und zuhören. Die reden, wenn sie reden wollen, aber die soll man jetzt nicht unbedingt mit Fragen nerven. Da soll man dann eher schauen, dass die vielleicht einen guten Therapieplatz finden und alles. Hat mein Mann auch eine Zeit lang gemacht, hat ihm auch super geholfen. Also das war wirklich, die haben mir da so ein paar gute Ideen gegeben. Aber die waren zum Teil, mein Gott, da waren wir ja erst ein paar Jahre verheiratet. Zum Teil waren die Frauen seit 30 Jahren mit jemandem verheiratet. Die haben schon alles Mögliche mitgemacht.
Mittlerweile ist er nicht mehr bei der Army.
Nein, er hat also seine 20 Jahre fertig gemacht, ist dann mit 39, der war direkt nach der Highschool, hat er sich eingeschrieben, war er mit noch nicht mal 39 praktisch dann in Rente von der Armee aus und hat sich dann ein Jahr freigenommen und dann arbeitet jetzt ganz normal Vollzeit bei Home Depot. Das ist, kann man so vergleichen mit, also wenn einem der Name natürlich nichts sagt, so mit HG Baumarkt. Und da arbeitet er in der Warenannahme, also so hinter den Kulissen sozusagen. Gefällt ihm auch super, ist jetzt auch schon seit, Gott, ich glaube fast 10 Jahren damit dabei.
Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, ihr habt geheiratet nach einem Jahr. Was haben da deine Eltern dazu gesagt?
Ich glaube, da muss man die Eltern fragen. Nein, mein Mann ist ein richtig netter Kerl. Also ich weiß, das war für die auch ungewohnt und ich muss dann auch immer übersetzen und alles. Ich bin mir sicher, dass die sich da Sorgen gemacht haben, weil ja die amerikanischen Männer mit den deutschen Frauen nicht unbedingt immer die beste Situation dann letztendlich für die deutsche Frau hergestellt haben. Die sind dann entweder weg oder die waren arbeitsscheu und also so diese ganzen Gruselgeschichten, die man halt einfach immer gehört hat. Und es ist ja auch okay, den Stereotyp gibt es aus einem guten Grund. Bei uns war es halt Gott sei Dank nicht der Fall.
Nach einem Jahr geheiratet, du wurdest ziemlich schnell schwanger. Also
zwei Jahre drauf
ging es nach Amerika.
Richtig.
Wie ist das so einreisetechnisch? Darf ja nur Urlaub machen, aber nicht einfach umziehen. Man braucht ja Stichwort Green Card.
Richtig. Und dadurch, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man also das anfängt. Damals in 2008, na gut, das haben wir dann 2007, haben wir das rausgefunden, also Ende 2007 und haben dann gleich den Antrag gestellt fürs Visum, dass ich also dann praktisch mit ihm mitreisen kann. Wir mussten dann zweimal nach Frankfurt in die Einreisebehörde, mussten dort sämtliche Papiere abgeben, mein Gott, Fingerprints, alles mögliche. Also du musstest wirklich, du hast deine kompletten Impfpässe mitbringen müssen vom Kindheitsalter an, Geburtsurkunde. Also das war wir haben eine riesen Mappe dabei gehabt mit den ganzen Papieren. War damals mit dem Johnny eben dann schon schwanger und dann Morgenübelkeit und dann stundenlang in diesen Zimmern rumsitzen, darauf warten, dass die Nummer aufgerufen wird. Also das war ein absoluter Albtraum.
Und jetzt wart ihr verheiratet. Also jetzt waren eigentlich aber wir verheiratet die schon. Einen Stempel drauf machen können und sagen, hello Mrs.
Liegen wie schlafen. Genau.
Okay.
So erkläre ich es die Deutschen eigentlich immer. Ja, liegen wie schlafen.
Ja. Hier der Pass und viel Spaß in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
War ein absoluter Albtraum. Erster Termin, zweiter Termin. Beim zweiten Termin ging es mir richtig schlecht mit der Morgenübelkeit. Und wie gesagt, in den fensterlosen Raum stundenlang mit sämtlichen anderen Leuten um dich rum. Irgendwann ging es dann darum, dass wir nur noch die letzten Papiere ausfüllen mussten, die letzte Unterschrift, das letzte Mal bezahlen, weil das ist ja auch nicht alles kostenlos. Du zahlst ja da auch, was haben wir damals gezahlt? Hatte ich das so mit Sicherheit auch schon 5-mal wieder geändert, aber ich glaube, wir haben damals so um die $2,000 gezahlt.
Dein Mann musste dich für 2.000 Euro auslösen, sozusagen.
Ja, da ist ein teures Souvenir.
Also, ich stelle mir das jetzt vor, wenn ich jetzt als Nicht-Verheirateter darüber ziehen möchte, das ist ja...
Ja, und es ging ja auch darum, dadurch, dass wir ja zum Zeitpunkt der Beantragung für meine Green Card waren wir ja noch keine 3 Jahre verheiratet. Also konnte ich nicht sofort die 10-jährige Green Card bekommen, sondern nur die für 3. Das heißt, nach 3 Jahren, da waren wir dann schon in Amerika, mussten wir dann wieder zum Konsulat und ich musste dann die für 10 Jahre beantragen.
Ging das wenigstens schneller?
Ging schneller, aber war auch teuer.
Ach tatsächlich? Und wenn nicht, angenommen, ich hätte keine Kohle gehabt, dann hättest du wieder zurückfahren müssen?
Ja, wenn ich dann irgendwann einmal ausgereist wäre, also sagen wir mal hier Heimaturlaub Utzenhofen, hätten mich die Grenzbeamten festgenommen. Hätte ich nicht mehr zurück können. Ja. Ich hätte in Deutschland bleiben können, aber ich hätte nicht mehr nach Amerika können.
Obwohl Mann und Kinder in Amerika sind.
Das interessiert keine Menschen.
Das kommt ja da bestimmt mal vor.
Ja, hundertprozentig. Du hast dann so einen Riesenbriefumschlag, der war dann auch versiegelt und alles, hast du dann in Frankfurt bekommen, den musstest du dann zur Einreise mitnehmen. Den durften aber nur die Immigration Officers aufmachen. Und wir haben unsere beiden Katzen mit umgezogen, wir kommen in Chicago am Flughafen an. Ich halte mich an dem Umschlag fest, schon mit dem dicken Bauch, 6 Monate schwanger. Mein Mann holt die Katzen von der Einreise ab. Und die Frau vor mir, die meinen Pass checkt, sagt, was haben denn Sie da? Dann sage ich, das sind meine Immigration Papers, also meine Einreisepapiere. Dann hat sie gesagt, solche wollte ich schon immer mal sehen. Die machen wir jetzt einmal auf.
Oh.
Ich habe schreien angefangen, habe gesagt, bitte fassen Sie die nicht, don't touch it, habe ich gesagt, bitte fassen Sie die nicht an. Ich habe gesagt, wenn das Siegel gebrochen ist und Sie sind nicht der Immigration Officer, sage ich, fängt der ganze Eiertanz wieder von vorn an. Gut, Eiertanz kann man nicht richtig übersetzen auf Englisch, aber ich habe das schon klar gemacht, dass das also auf keinen Fall funktioniert. Ich darf das bitte nicht aufmachen. Die hat das Backerl fallen lassen und hat jemanden, ich glaube einen Supervisor oder was, hat es geholt und hat gesagt, wir brauchen sofort einen Immigration Officer für die schwangere Deutsche. Super. Oh Gott, ich habe geschwitzt, mir ist überall das Wasser gestanden. Also das war ein absoluter Albtraum. Ja, und dann in so einem kleinen fensterlosen Raum und dann waren wir da drin und eine sehr zahlreiche Familie aus Indien waren mit dabei und das war so ein bisschen so eine Tortur, bis also dann irgendwann der Immigration Officer dann kam und geschaut hat, ob da alles passt. Ich habe wirklich geschwitzt, weil ich mir gedacht habe, wenn wir wieder von vorne anfangen müssen, ich komme nicht einmal vom Flughafen weg. Die hätten mich sofort wieder ins nächste Flugzeug nach Deutschland gesetzt.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, es ist richtig hart. Man sagt ja immer, ja, und es müsste doch alles viel einfacher gehen und viel schneller. Ja, das wäre schön. War aber halt nicht der Fall. Gut, wie viel das sich jetzt da geändert hat, das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt seitdem, aber das war 2008.
Also ich habe gehört, dass es nach wie vor immer noch sehr, sehr, sehr schwierig ist.
Ja, ich glaube es auch.
Vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht verheiratet ist, ist es...
das muss der absolute Albtraum sein.
Also man braucht da Menschen, die man drüben kennt, die Stellungnahmen schreiben müssen und so weiter und so fort. Und dann kann es sein, dass man hier ja mal das bekommt.
Ja gut, Harry, die Stellungsschreibungen, die haben wir auch gebraucht. Wie ich dann mich für meine 10-jährige Green Card beworben habe, mussten also Familienangehörige und Nicht-Familienangehörige von meinem Mann bestätigen, dass wir legitim verheiratet sind. Also nur weil es auf dem Papier stand, heißt es noch lange nicht, dass wir auch zusammen gewohnt haben, dass wir die Kinder zusammen haben. Also die mussten da Stellungnahmen schreiben, mussten das notariell beurkunden lassen und musste das mit eingereicht werden.
Zum Glück war es eine Liebesheirat.
Ja, nur eine Liebesheirat. Genau.
Ihr seid nach Chicago gezogen.
Richtig.
Was nimmt man da alles mit? Also, wenn ich jetzt umziehen will, ich wüsste ja gar nicht. Also,
was man da anfängt, gell?
Ja.
Ja.
Wie viele Koffer waren es denn?
Ja, die Koffer waren eigentlich nicht so viel. Dadurch, also das Gute war ja, wenn du die Orders vom Militär kriegst, die zahlen ja deinen Umzug und du hast so und so viel Gewicht, was du praktisch mitnehmen kannst, was da mit dabei ist. Also ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie viele Pounds das wären. Aber du kannst eigentlich, ich sage jetzt mal, so einen 2-Personen-Haushalt könntest du komplett mitnehmen. Und die schicken dir also die Moving Company und die packen dann einfach alles ein. Du kannst das selber einpacken, weißt du, was du mitnehmen willst. Aber die packen einfach alles ein, das wird dann alles verschifft und wartet dann irgendwann so nach ein paar Wochen, nachdem du dann schon in Amerika bist, wartet das dann auf dich. Dann ruft dich die Moving Company an und sagt, Frau Liegen, Ihre Sachen sind angekommen, wann dürfen wir sie vorbeibringen? Also ganz am Anfang war ich allein in unserer Wohnung mit 2 Katzen, die Dorfkatzen, die wir mir mitgenommen haben.
Echt, tatsächlich?
Das ist selbstverständlich.
Oberpfälzer Dorfkatzen freilich, in Chicago.
Nach Chicago umgezogen. Ja, die sind dann nach Colorado dann auch mit umgezogen.
Ach,
ja, selbstverständlich. Ja, freilich. Und dann haben wir, also war komplett leer. Also wir haben immer ein Bett gehabt, weil wir uns gekauft haben. Ein kleiner Fernseher und 2 Katzen.
Keine Küche?
Da war eine Küche drin. Ja gut, also okay, das ist ja wieder was ein bisschen anders ist. Also die Küche ist immer eingebaut.
Ah.
Und jetzt aber in Deutschland, wo du sagst, okay, du brauchst nur eine Küche, das ist immer alles eingebaut.
Die Küche ist mit dabei?
Die Küche ist mit
also
dabei.
Also ihr wart direkt mitten in Chicago?
Nee, wir waren außerhalb. So circa, ja gut, Chicago ist relativ großflächig. Ich sage jetzt einmal so 40 Minuten südlich von Chicago. War ein guter Standort für uns, weil der Vater und die Stiefmama von meinem Mann haben ganz in der Nähe gewohnt. Gut, ganz in der Nähe, 25 Minuten von uns weg. War natürlich super, weil mein Mann direkt nach unserer Ankunft, also binnen 4 Tagen, musste der für 6 Wochen nach North Carolina zur Schule. Also da war ich komplett alleine dann, die ersten 6 Wochen. Jeder hat gearbeitet und ich war in dem leeren Townhome
mit
meinen 2 Katzen und einem Fernseher und keine Möbel, also bis aufs Bett. Also das war, ja.
Tom. Ich habe gerade Bauchweh. Ich wäre am liebsten wieder ins Flugzeug rein und hätte gesagt,
ja,
hey.
Ja, es hat schon viele Tränen gegeben. Brauchst
ich
nicht glauben.
Zurück.
Ja.
Aber da liegt man doch im Zimmer und denkt
man sich. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ja, denkt man sich schon. Das ist egal, wie verliebt dass man da ist und wenn man sich aufs Baby freut. Man ist auf einmal ganz alleine in einem anderen Land und die anderen wollen helfen, aber können nicht. Jeder hat Vollzeit gearbeitet. Tagsüber war ich allein. Mein Mann mit der Recruiting Station hat zum Teil 12, 14, 16 Stunden am Tag gearbeitet, auch Wochenenden mit dabei. Also das war schon, da war ich schon sehr einsam zum Teil, muss ich wirklich sagen.
Was hast du den ganzen Tag gemacht? Mit den Katzen gespielt.
Die haben sich gefreut, dass ich daheim bin. Nein, shoppen, rumfahren, einfach die Gegend erkunden.
Auto hattest du?
Ja, Auto hatte ich und zwar, oh Gott, ja, da gibt es auch noch so eine Geschichte. Also Auto hatte ich, meine Schwiegermutter hat ein Auto gehabt, das war ein älteres, das hat sie nicht gebraucht, hat gesagt, komm Mädel, nimm das, dann kannst du wenigstens rumfahren, passt alles wunderbar. So, dann, ich musste zum Frauenarzt fahren. Also, ich fahre los, spät dran gewesen, wusste, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen und in Deutschland fährt man halt doch ein bisschen schneller. Und ich fahre über so einen Hügel drüber und denke mir noch, wenn mir jetzt die Cops entgegenkommen, die ziehen mich raus. Und ich fahre über den Hügel drüber, keine Ahnung, wahrscheinlich 65 in der 30 und mir kommen die Cops entgegen. Der hat einen U-Turn hingelegt mit Sirene, hat mich der dann rechts rausgezogen. Oh Gott. So, also ich Fenster runtergerollt, schon geschwitzt. Und gerade, oh Gott, jetzt gibt's Ärger. Ich denke, mein Gott, mein Mann, der wird sich denken, Mann, fahr doch einfach langsam, fahr früher los. Der kommt und sagt, ja, Führerschein und Fahrzeugpapiere. So, also ich gebe meinen internationalen Führerschein und meinen deutschen Führerschein. Ich habe damals meinen amerikanischen noch nicht gehabt. Internationaler ist wunderbar, das funktioniert alles. Kannst für, glaube ich, für 90 Tage oder was kannst du den hernehmen. Ich gebe den das. Der freut sich, dass er jetzt endlich mal eine Deutsche kennenlernt und mein super. Und er war ja, wollte ja immer in Deutschland stationiert werden und alles. Und der labert. Und dann sagt er, geben Sie mal Ihre Fahrzeugpapiere. Jetzt habe ich überlegt, was meint er denn mit den Fahrzeugpapieren? Ich habe gedacht, ja gut, ich mache das Handschuhfach auf, da kommen sämtliche Kassenzettel und alles mögliche ist da rausgefallen. Alles, was an Fahrzeugpapieren drin war, war nicht mehr gültig. Ich habe mir gedacht, ich kriege jetzt, also den nehmen wir mich jetzt mit in Handschellen. Dann hat er gesagt, also hat er gesagt, jetzt passen Sie auf, hat er gesagt, Freiligen, Sie kriegen jetzt keinen Strafzettel, Sie kriegen nicht einmal eine Warnung, hat er gesagt, aber bitte vorsichtig fahren, hat er gesagt, Sie sind schwanger, hat er gesagt, Sie haben Precious Cargo mit dabei, hat er gesagt, bitte langsam, hat er gesagt, und fragen Sie Ihre Schwiegermutter, wo die Wagenpapiere sind. Okay, so ja, so ich versprich's, Officer, passt, wunderbar, so machen wir das. Meine Herren, hey. Ja.
Hattest du dann noch einen amerikanischen Führerschein machen müssen?
Ja.
Mit Fahrprüfung?
Nicht mit Fahrprüfung. Also theoretische Prüfung, Vision-Test, also um zu schauen, ob du, weißt du, mit Kontaktlinsen und Brille und dem ganzen Zeug, aber dadurch, dass ich ja den internationalen Führerschein schon gehabt habe und den deutschen, da musst du nicht mehr rumfahren.
Ich habe ja heute einige Mythen für dich noch vorbereitet, die du ins rechte Licht rücken darfst. Ein Mythos ist, Amis fahren ganz schlecht Autos.
Ja, das ist richtig.
Die können nicht Auto fahren, gell?
Nein. Leider nicht. Also es ist ja allgemein bekannt, dass man in Amerika also mit 16 den Autoführerschein machen kann. Mit 15 kann man sich das Learner's Permit holen, also wo man praktisch dann ein Jahr lang mit den Eltern oder mit der Fahrschule, also Fahrschule ist optional, oder mit den Eltern oder einem Erziehungsberechtigten, also können jetzt auch die Großeltern sein, können die also praktisch das Fahren lernen. Das Problem ist halt, die Eltern können ja schon nicht richtig Auto fahren. Was bringst denn du dann deine Kinder bei?
Ja.
Also ich habe mich dafür entschieden, wie gesagt, Johnny ist jetzt auch 16 und der war in der Fahrschule. Die Fahrschulen gibt's, sind halt relativ teuer, aber die bringen es ihnen halt wenigstens richtig bei.
Weil wir schon gleich bei teuer sind, Thema Versicherungen. Das System ist ja ein ganz anderes wie in Deutschland. Man muss sich ja selbst krankenversichern.
Richtig.
Es gibt auch Menschen, die sind nicht krankenversichert. Richtig. Was passiert mit denen, wenn die krank werden?
Mehr oder weniger Pech gehabt. Also es gibt die Krankenversicherung, die du entweder, also praktisch wie ein Privatpatient, dich selber versichern kannst. Dann gibt es die über die Arbeit. Also je nachdem, wo du arbeitest, kannst du also da zum Teil als Teil von deinem Benefits Package, also ist dann Krankenversicherung mit dabei, die wird bezahlt vom Arbeitgeber. Es wird jetzt mehr, aber war am Anfang relativ selten. Gut, wir waren eh übers Militär versichert, von dem her war das gar kein Problem. Aber es ist sehr, sehr teuer. So, und jetzt haben wir den Fall. Jemand, der nicht versichert ist, fällt die Treppe runter und bricht sich ein Bein.
Ja.
Dann kriegt er eine Rechnung vom Krankenhaus für, ich sage jetzt mal, $50,000. Der hat aber keine $50,000. Dann wird also die Rechnung irgendwann dann an die Debt Collections geschickt. Also das ist dann praktisch, wo die das Geld eintreiben wollen. Und du zahlst dann einfach deine $50 im Monat bis an dein Lebensende. Also das ist, sehr, sehr rückständig. Ganz viele Probleme, weil, also auch ich habe die Rechnung gesehen von unserer, von der Geburt von den Kindern.
Ja, wie teuer ist sowas?
Ja, also ich glaube, also Johnny war 2008, ich glaube, das waren $22,000 und bei der Lilly, glaube ich, waren es 27.000, weil ich dann nochmal zusätzlich nach dem Krankenhaus war. Wurde ja bei uns alles über das Militär bezahlt.
War ein Kaiserschnitt. Also, wie
gesagt, das war, nein, gar nichts. Gar nichts, nichts Aufregendes. Nein. Weder beim Johnny noch bei der Lilly.
Also ihr seid krankenversichert?
Wir sind krankenversichert und wir sind dadurch, dass mein Mann ja die 20 Jahre dabei war, sind wir also auch bis an unser Lebensende versichert durchs Militär.
Ah, das ist ja super.
Ja, das ist gut. Also ich zahle jetzt da zusätzlich, ich glaube, im Monat glaube ich, zahle ich jetzt nur mal so $100 oder was, aber das ist für Zahnarzt und Augenarzt, so die Zusatzversicherung.
Also Zahnersatz kein Problem, du wirst ausgestattet mit dritten Beißerchen.
Ja, wenn es irgendwann mal so weit ist. Dann machen wir es so.
Stichwort Rentenversicherung.
Ja.
Gibt es auch. Hast du auch.
Gibt es auch, habe ich auch. Also das ist, es gibt ja die Social Security. Das ist also das, wo jeder Amerikaner Zugriff hat oder ein Recht drauf hat, wenn die so und so viele Quartale in ihrem Leben gearbeitet haben. Ist ja ähnlich wie in Deutschland auch.
Ach, das gibt es so dann so schon. Viel.
Ja, das gibt's. Aber das Problem ist halt, der Betrag, der für alle verfügbar ist, wird immer kleiner, weil einfach es immer mehr alte Menschen gibt und immer weniger Einzahler, ähnlich wie in Deutschland, so wie ich das verstehe. Und also ich bin jetzt 43, ich verlasse mich nicht darauf, dass wenn ich einmal Zugriff hätte auf das mit 65, dass da noch Social Security gibt. Also wir haben uns dann privat versichert, haben unsere Investments gemacht.
Das gleiche Problem wie in Deutschland.
Ganz genau, ja. Es ist ein globales Phänomen, meiner Meinung nach.
Aber ganz ehrlich, vom Versicherungsstatus her und vom System her ist doch das Deutsche besser.
Es ist auf jeden Fall geordneter. Also ich finde es gut, dass man sich in Deutschland wegen der Krankenversicherung keine Sorgen machen muss.
Ja,
dass Arbeitslosengeld, wenn irgendwas passiert.
Das gibt es ja in Amerika auch nicht, oder?
Arbeitslosengeld, nein, in dem Sinn nicht.
Also es heißt, wenn,
also es
wenn
gibt
wenn
Abfindungen,
du jetzt,
wenn ich jetzt meinen Job verlieren würde,
ja?
Dann gäbe es eine Abfindung von der Firma, weil das bei mir so vertraglich geregelt wurde.
Ja, aber wenn die Firma bankrott ist, dann kann sie dir ja nichts bezahlen.
Richtig. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass meine Abteilung wird jetzt halt eliminiert und alle verlieren ihren Job. Da gibt es dann schon ein Geld, weil die Firma steht ja noch. Aber gut, wenn die Firma pleite wäre, nee, dann hast du, ja, schlecht.
Dann sitzt man auf der Straße.
Ist so.
Aber du hattest immer Arbeit zu deinen Tätigkeiten als Einzelhändlerin,
sie lacht. Dass du das eine Shirt gekauft hast.
Werden wir noch zurückkommen. Ja. Jetzt bist du gerade noch im 6. Monat schwanger,
ja,
gerade von der Polizei aufgehalten
worden. Genau, ja, super Sache.
Worin unterscheidet sich Amerika und Deutschland für dich am gravierendsten?
Am gravierendsten ist wahrscheinlich, wie viel Wert auf Familienzeit gelegt wird. Also da ist Deutschland auf jeden Fall vorne dran. So, sonntags hat ja normalerweise haben wir alle Geschäfte zu, außer es ist einmal so ein verkaufsoffener Sonntag. Sonntags trifft man sich dann eher so mal mit der Verwandtschaft, mit der Familie. Bei uns ist ja alles offen. Also zum Teil sind ja bei uns die Läden auch 24 Stunden offen. Also ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Da wird dann alles Mögliche am Wochenende oder am Sonntag eben, speziell für den Sonntag, da wird dann alles erledigt. Einkaufen und das und das. Und ich finde, man stresst sich da selber so. Und in Deutschland, da wenn halt der C&A zu hat an einem Sonntag, dann geht man halt einfach nicht zum Einkaufen.
Es jammern ja viele in Deutschland, ach Mensch, schön wär's, längere Öffnungszeiten, sonntags einkaufen. Du würdest das am liebsten abschaffen, so wie es sich anhört.
Richtig, hundertprozentig. Ja, wenn ich irgendwas zum Sagen hätte drüben, würden sonntags die Läden nur ganz kurz aufhaben. Ich sage jetzt mal von 10 bis um 2. Und das reicht auch. Das müsste eigentlich auch reichen. Weil ich finde, dann ist man fast gezwungen, dass man sich eine andere Beschäftigung sucht, als nur von einem Laden zum anderen oder nur von einem Event zum anderen zu rasen. Ständig. Das ist ja der Freizeitstress dann am Wochenende. Braucht kein Mensch. Wenn die Familie einen höheren Stellenwert hätte in Amerika, hätten wir viel weniger von den Problemen, die wir haben. Ich sage jetzt nicht, dass in Deutschland bloß weil sonntags alles zu hat, sich jeder bei der Mama dann zum Kaffee trinken Sonntagnachmittag hinsetzt. Aber man hat ja wenigstens die Option. Ich habe das also so bei uns dann eingeführt, es wird sich abends zum Abendessen, setzen sich alle an den Küchentisch, da gibt's kein Handy, der Fernseher ist aus und es wird sich unterhalten. Sonntags wird nicht zum Einkaufen gegangen. Also außer im Ausnahmefall, man hat irgendwas vergessen oder was, das ist ja wieder was anderes. Aber sonntags trifft man sich dann mit der Schwiegermutter oder man geht spazieren oder man unternimmt zusammen was. Wir wohnen ja auch in der vollen Touristengegend, also da gibt es ja immer irgendwas, wo man sich da anschauen kann oder machen kann. Aber das ist Familienzeit. Das mögen meine Kinder auch. Also das ist, die sagen auch, wenn die nach Deutschland kommen, die 2 Wochen im Jahr, ist ja immer so ungefähr so die Zeitraum, wo wir da sind, so gute 2 Wochen.
Ja, muss ich vielleicht kurz sagen an dieser Stelle, es ist gerade die erste Septemberwoche, wo wir den Podcast aufzeichnen. Sie ist jetzt, übermorgen fliegt sie schon wieder heim. Mhm. Sie hat jetzt die 2 Wochen Urlaub hinter sich. Ja, was haben die Kiddies gesagt?
Ja, die Kinder sagen einfach, das ist so ein richtiger Palate Cleanser, wenn die nach Deutschland kommen, weil da können es nicht nur am Handy sein, weil da ist einfach nicht überall ein WLAN. Die können, die mögen das auch und die sagen, da wird man so richtig wieder naturverbunden, wenn man einfach mal 2 Wochen sich immer so aus dem Hustle und Bustle in Amerika so ein bisschen rauszieht. Also die freuen sich jedes Jahr natürlich auf den Deutschlandurlaub, ist klar.
Auch mit 16?
16 und 14. Ja, und die brauchen das auch, weil das ist, wie gesagt, dann, wenn wir dann wieder in Amerika sind, dann geht es ja gleich wieder los. Schule und Freunde und Sport und alles, also das ist wirklich mal so eine Auszeit. Ich auch.
Was hast du die erste Zeit am meisten vermisst?
Ich glaube einfach, dass man mal kurz wo anrufen kann. Die Schwester, die Mama, die Freundin. Ja, sechs Stunden Zeitunterschied. Ja gut, damals in Illinois waren es 7 Stunden Zeitunterschied. In Colorado waren es 8 Stunden Zeitunterschied. Und jetzt in Tennessee sind es 6. Muss man immer ein bisschen auf die Uhr schauen.
Also und in Chicago waren es?
7.
7.
Ja.
Also 4-mal umgezogen.
3 verschiedene Bundesstaaten, aber innerhalb der Bundesstaaten. Einmal haben wir uns ja dann ein Haus gekauft in Colorado, da waren wir, also 4 Umzüge.
Warum so viel umgezogen?
Ja, es war eigentlich immer durchs Militär. Also wie gesagt, zuerst dann Deutschland, dann nach Chicago, also Illinois. Dann hieß es, okay, also er muss wieder zurück in die Line Unit, also in die ganz normale Einheit. Da war es dann Fort Carson in Colorado Springs, Colorado. Richtig toll. Also ein super cooler Bundesstaat. Die Leute sind super outdoorsy. Also das ist wirklich, da geht jeder zum Biken und zum Laufen und zum Wandern und zum Fischen und alles. Aber ganz, also ein super Bundesstaat. Da waren wir dann auch 8 Jahre. Die ersten paar Jahre war mein Mann dann noch im Militär, er ist dann raus. Und wir haben uns dann ein Haus gekauft und waren dann nur ein paar Jahre in Colorado.
2 Kinder, in dieser Zeit hast du dann nicht gearbeitet, sondern
nein, ich habe immer gearbeitet.
Ach, du bist rüber und hast aber im 6. Monat schwanger nicht gearbeitet.
Nee, im 6. Monat schwanger nicht. Also ich habe dann, der Johnny ist am Ende Mai oder Mitte Mai ist der Johnny auf die Welt gekommen und Mitte Juli habe ich dann angefangen zum Arbeiten.
Als was?
Wieder im Einzelhandel. Da war ich dann die Department Managerin für die Schmuckabteilung bei Sears.
Ah, ja. Kenne ich nicht.
Ja, nein, das ist, mein Gott, so ein großer Eintritt, den gibt es inzwischen schon gar nicht mehr. Die haben die alten, das sind, also nicht wegen mir haben die zugemacht. Ich habe gut verkauft. Gar Harry, das gehört okay. Das bestimmt noch.
Ja, ich hatte es lang. Wenn ich jetzt denke, ich bin ja jetzt eine Verkäuferin und ich habe die ganzen Native Speaker um mich herum und dann komme ich, kleines Mädchen aus dem Bauerndorf aus der Oberpfalz. Da sind wir ja sprachlich schon einiges voraus und die ganzen Fachbegriffe.
Ja.
Gab es da Probleme?
Probleme nicht, aber einige lustige Verwechslungen. Also da gab es wirklich, also das ist, weil manche Begriffe halt einfach keinen Sinn für mich gemacht haben. Da musste ich dann schon öfters einmal, also ich habe dann auch mein Wörterbuch dabei gehabt, hat er öfters einmal heimlich nur schnell nachgeschaut. Also
unter dem Tresen so?
Und, na sicher, ja, oder über dem Tresen. Die haben ja gewusst, dass ich Deutsche bin. Ich meine, das habe ich ja schlecht verbergen können. Okay. Aber wie gesagt, dadurch, dass, haben wir uns ja am Anfang schon drüber unterhalten, dadurch, dass die Amerikaner die Deutschen lieben und alles, also die hatten da gar kein Problem damit, dass ich da irgendwie einen Begriff nicht gewusst habe. Also die Kunden haben da kein Problem damit gehabt, meine Mitarbeiter, ich war ja dann auch Chefin, meine Mitarbeiterin, das war kein Problem.
Kriegt man dann in den USA, wenn sie denn schon so Fans von Deutschland sind, was mit, was in Deutschland gerade so abgeht und abläuft? Ist das Thema in den Nachrichten oder eher weniger?
Ich sage jetzt immer eher weniger. Die Medien, die sind relativ korrupt bei uns. Also da wird nicht alles so wahrheitsgemäß dahingestellt, wie es oftmals ist. Entweder es wird etwas schön geredet oder es wird etwas schwarz geredet. Je nachdem, welchen News-Channel das man sich halt anschaut, haben die da so ein bisschen so ihre Präferenzen, lassen die das oftmals da so mit einfließen, so. Die einzige Zeit, wo ich wirklich was von Deutschland erfahren habe, war, wenn ich mit der Mama telefoniert habe. Also, die hat dann gesagt, okay, na, ja, man kriegt es schon mit, aber man weiß nicht, ob man das so richtig für bare Münze nehmen kann.
Muss ich kurz erzählen? Ich war vor 2 Jahren in Kalifornien. Mhm. Meine Arbeitskollegin, schöne Grüße an dieser Stelle, hatte Verwandte drüben, die haben wir dann besucht und wir sind reingekommen. Wir haben uns noch nie vorher gesehen. Weißt du, was die erste Frage war?
Keine Ahnung.
Was sie nicht verstehen, warum in Deutschland David Hasselhoff so beliebt ist. Das war die erste Frage.
Ach, du liebe Zeit. Die erste Frage.
Ja, wurdest du das auch schon gefragt?
Nein.
Nein, also es war die erste Frage. Also, wie kommen die jetzt auf David Hasselhoff? Ja. I don't understand it.
Ja, shame. Oh Gott. Nein. Mein Gott, der hat die Kalifornien. Hm, kein anderer Schlag. Ja, süß.
Also Colorado, ein Haus gekauft.
Richtig.
Und dann wäre es doch eigentlich schön gewesen, oder? Zwei Kinder. Du hast auch schön als Einzelhändlerin gearbeitet.
Das war also noch in Illinois, da habe ich also dann, wie gesagt, als Einzelhändlerin gearbeitet, war auch schön, die Arbeitszeiten waren natürlich ein absoluter Albtraum, wir waren im Einkaufszentrum, da waren die letzten 4 Wochenenden, Samstag, Sonntag, vor Weihnachten bis nachts um 11 Uhr die Geschäfte offen. Und als Chefin hast natürlich du immer die längsten Arbeitszeiten mit den furchtbarsten Arbeitszeiten, war also keine Option für mich, dass ich das langfristig mache. Ich habe also zum Teil meinen Sohn nur schlafend gesehen, weil der hat geschlafen, wenn ich in die Arbeit bin und hat wieder geschlafen, wenn ich heim bin.
Ja, hattest du eine Nanny? Oder?
Nee, der war bei der Tagesmutter tagsüber und abends war ja dann mein Mann zu Hause. Das war eine ganz, also das war eine ganz liebe ältere Frau. Zwei meiner Kolleginnen hatten auch ihre Kinder dort. Also das war super familiär. Das war jetzt ja nicht irgendwie so eine kühle, kalte Kindertagesstätte. Also das war bei ihr auch im Haus. Also war ganz, ganz toll und die hat den Johnny geliebt. Der hat den ganzen Tag spazieren gegangen. Aber es war natürlich immer die Frage, der Verdienst war nicht so toll im Einkauf, im Einzelhandel.
Ja, aber du hattest eine Ausbildung. Oder ja, ist das in den
Amerika,
ist das in Amerika egal?
Ja, es macht gar keinen Unterschied. Weil jeder kann, also das muss man, da können wir vielleicht dann später auch nochmal uns drüber unterhalten, wie open-minded die amerikanischen Firmen sind, wenn die jemanden einstellen. Also man muss nicht a Bachelor's Degree haben oder 4 Jahre College hinter sich haben, damit man eine richtig gute Position kriegt. Und da bin ich echt der beste Beweis dafür. Weil ich habe ja auch Hauptschule, also Quali, Kaufraum Einzelhandel abgeschlossen. Und aber jetzt in dem Beruf, wo man also eigentlich in Deutschland nur mit, ich weiß gar nicht, was für ein Degree, das man da brauchen würde, auf jeden Fall Bachelor's. Wo man dann in Finance, wo man dann
was
brauchen
machst
würde.
Du, was machst du aktuell? Ich weiß es gar nicht.
Ach so, nee, kein Problem. Ja, also nur mal kurz hier, also Sears. Und dann habe ich gewusst, also mit den Arbeitszeiten absoluter Albtraum. Also ging gar nicht, habe mich dann mit einer Kollegin unterhalten und sie meinte dann, dass ihre Schwiegertochter bei einer Bank arbeitet. Dann habe ich gesagt, als Bankkauffrau, ich will die Schulbank nicht mehr drücken. Dann hat sie gesagt, warum? Hat sie gesagt, du musst doch nur verkaufen. Hat sie gesagt, du kannst doch einen Eskimo und Schnee verkaufen. Sagt sie, ist doch kein Problem für dich. Sag ich, ich muss doch dann nochmal die Schulbank drücken. Da sagt sie, nein, hat sie gesagt, Quereinsteiger. Hat sie gesagt, kein Problem. Dann haben wir gedacht, okay, also bei der Bank, das ist ja eigentlich auch ganz cool so. Am Schalter und so, und das mache ich schon. Habe mich dann auch beworben, habe dann auch gleich sofort den Job angeboten bekommen.
Als Schaltermitarbeiterin
als
bei
Banker,
der Bank.
Genau, als Bankangestellte, also am Schalter.
Geld auszahlt, einzahlt.
Alles. Auszahlen, einzahlen, Kreditkarten verkaufen, Konten aufmachen, alles. Geschäftskunden, völlig egal. Habe ich gesagt, okay, das kann ich.
Ja,
kann ich.
Wurdest du da angelernt?
Du hast dann normalerweise entweder einen Trainer oder du hast jemanden, der einfach schon länger dabei ist. Du shadowst den dann, du bist dann praktisch sein kleiner Schatten. Und die bringen dir das dann alles bei. Du hast dann auch Schulungen durch die Arbeit. Ich habe dann öfters einmal nach Chicago, also in die Innenstadt fahren müssen. Habe dann da wochenlang dann auch Schulung gehabt.
Ach, das war schon in Chicago?
Das war in Chicago dann, genau. Ja.
Ach, du hast dann gar nicht so lange als Einzelhändlerin gearbeitet?
Nein, 2 Jahre. Und ja, das Witzige war, ich habe den Arbeitsvertrag für die Bank unterschrieben und am nächsten Tag festgestellt, dass ich mit der Lilly schwanger war.
Oh.
Ja, genau. Haben wir gedacht, nein, haben wir nicht, wenn sie jetzt gedacht haben, die hat jetzt schnell den Vertrag nur unterschrieben, ich hätte dann schon gewusst praktisch, dass ich schwanger bin, war aber nicht der Fall.
Gibt es Mutterschutz?
Nein. Du, ja. hast 6 Wochen. Du hast 6 Wochen Mutterschaftszeit, also wenn dann das Baby da ist, und dann gehst du normalerweise wieder in die Arbeit.
Und so hast du auch, hast du es auch gemacht?
Die Bank war, ja gut, im deutschen Vergleich ist Wahnsinn, aber die war relativ familienfreundlich. Also da hast du deine 6 Wochen bezahlt gekriegt und dann hast du nochmal zusätzlich 4 Wochen mit 50% gehalten und hast nochmal mit dazu nehmen können. Das habe ich dann auch gemacht. Also ich war dann 10 Wochen daheim mit der Lilly.
Und dann ging die Lilly zur Tagesmutter?
Genau, gleiche Tagesmutter wie beim Johnny.
Und du wieder komplett und
Vollzeit.
40 Stunden, was
ja,
ist 40
Vollzeit? Stunden.
40 Stunden arbeiten.
Richtig.
In der Bank und hast verkauft.
Ja, verkauft, Löhne unterschrieben, alles. Also das wirkt komplett.
Ach,
ja.
Du arbeitest praktisch dann seit Wie viele Jahre mittlerweile dann bei der Bank?
Ja, ich habe da nur mal ein bisschen rumgewechselt, wie wir dann nach Colorado gezogen sind. Aber generell im Bankwesen bin ich jetzt schon gute 10 Jahre. Aber war gut. Wie gesagt, die Arbeitszeiten waren klasse, die Bezahlung war super, die Benefits waren gut, also mit Rentenversicherung etc. Also das war gut. Das war okay.
Was machst du dann aktuell?
Ich wollte ja eigentlich im Bankwesen bleiben, nachdem wir nach Tennessee gezogen sind, aber die ganz normalen Schalterbeamtinnen, die verdienen gar nichts in Tennessee. Also das ist wirklich ein absoluter Albtraum. Nämlich habe dann mit einer von diesen Headhunterinnen unterhalten und die meinte dann, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich in Richtung Credit Card Processing gehe. Also das sind dann praktisch, wenn du in einem Laden mit der Karte zahlst, das Kastel, wo du deine Karten durchziehst oder drauflegst, um die kümmere ich mich. Also dass du als Einzelhändler da du Webseiten hast, dass du da praktisch Bestellungen aufnehmen kannst, dass du Kartenzahlung annehmen kannst. Also das ist dann die, ich arbeite jetzt nur noch mit den kommerziellen Großkunden. Also ich sage jetzt mal von der Größe von Coca-Cola. Ich arbeite mit denen, Riesendinger haben das. Das war jetzt meine letzte Beförderung. Jetzt bin ich in dem, ja. Und das heißt also, mein eigentlicher Berufstitel ist Client Executive. Und ich bin jetzt ein Assistant Vice President, bla bla bla. Ja, hat man halt da immer seine Abkürzungen da hinten dran. Aber
die wollen es, gell?
Ja, das
jeder ist ein Manager.
Ja, selbstverständlich. Und dann hast du dann deinen AVP-Titel, also Assistant Vice President. Ja, den kriegst du halt, wenn du 5 Jahre dabei bist, kriegst du den automatisch.
Echt?
Ja, komm.
Das ist krass.
Ja,
das ist ein Manager und dann ist er der Hausmeister.
Genau.
Was ja auch kein schlechter Job ist.
Natürlich
aber
nicht.
Ein Hausmeister ist ein Hausmeister und der Lehrer ist ein Lehrer und dann braucht man nicht unbedingt einen Titel dazu.
Ja. Nein, im Bankwesen
aber die stehen da drauf.
Die stehen komplett da drauf. Im Bankwesen vor allem, weil wenn du dich mit diesen ganzen CEOs, CFOs, COOs unterhältst, die haben ja auch Titel. Die wollen auch Titel sehen, weil die wollen ja sicherstellen, dass du was am Kasten hast. So hat eine mit dem anderen nichts zu tun. Du kannst ein Dorfdepp sein und einen Assistant Vice President Titel haben, bloß weil du 5 Jahre bei der Firma dabei bist. Das heißt nur gar nichts. Aber so wird es halt angesehen.
Und wie viele Schulungen hast du dann besucht, dass du das auch, das oder warst du nur der Shadow?
Nein, da waren schon viele Schulungen dabei jetzt. Also jetzt beim letzten Job, also ich arbeite jetzt für US Bank, muss ich amerikanisch aussprechen, da waren schon sehr viele Schulungen dabei. Da bin ich jetzt auch seit über 5 Jahren jetzt mit dabei. Und das war also die richtige Entscheidung für mich. Wir machen jetzt auch Homeoffice, hat ja dann auch mit Covid dann so angefangen, 2020, ja.
Also cooler Job eigentlich.
Super cool. Also muss ich wirklich sagen, also ich hab nicht viele Kunden, aber die Kunden, die ich habe, die haben halt einfach riesig. Also das ist, da geht es halt nicht darum, dass die 200 Geschäfte haben, sondern da geht es halt darum, dass die 2.500 Geschäfte haben.
Und du vertickst denen dann praktisch die kleinen Kreditkartengeräte?
Nicht mehr. Das war am Anfang, die ersten paar Jahre habe ich mich also wirklich einen Foodtruck gehabt hat, ich soll jetzt immer 25 Geschäfte gehabt haben, habe mich darum gekümmert, habe dann auch zum Teil auch verkaufen müssen. Jetzt inzwischen bin ich in einer Liga, wo es also nicht mehr ums Verkaufen geht, sondern es geht darum, dass der Kunde hat, was er braucht. Also es geht darum, dass die, also so Contract Negotiations, wenn die wieder Verträge unterschreiben sollen, ich muss mich dann mit denen ihre Anwälte auseinandersetzen, muss dann unsere Anwälte mit reinholen, viel Negotiations. Und wenn dann halt immer irgendwas schief geht, dann muss ich kommen und schauen, dass das funktioniert dann anschließend wieder. Also das ist sehr viel Händchen halten, weil jeder soll schön miteinander im Sandkasten spielen, aber das funktioniert halt nicht immer. Man ist also ein bisschen so ein, ja, wie so ein Schiedsrichter zum Teil.
Ich finde es total spannend, dass du wahnsinnig schöne amerikanische Aussprache. Merkt man noch, dass du aus Deutschland kommst?
Ja.
Die merken das immer noch.
Ja, zum Teil schon noch. Also ich habe einen Kunden, der ist in South Carolina, den habe ich jetzt auch kurz vor meinem Urlaub erst wieder besucht, weil wir unseren Visit gehabt haben und so weiter. Und der hat gesagt, Mrs. Legan hat gesagt, ich könnte Ihnen stundenlang beim Sprechen zuhören. Sagte, ich liebe alles Deutsche. Ich sage, ich weiß es. Wir unterhalten uns jedes Mal darüber, wenn ich zu Besuch komme.
Obwohl du Englisch sprichst, merkt er.
Nein, die merken das schon. Ja, jetzt überlege mal, wenn ich jetzt halt im Norden aufgewachsen wäre oder irgendwo, wo nur Hochdeutsch gesprochen wird, dann würde man es vielleicht nicht mehr hören. Aber dadurch, dass ja mir in Bayern und dann das R und das ist ja alles schon so ein bisschen.
Hudebu.
Ja, genau, so ein bisschen härter. Und das kommt dann schon zum Teil auch durch
bei der Aussprache. Darum habe ich jetzt nachgefragt, weil ich höre es nicht,
wenn
du Englisch sprichst.
Ja, nee, meine Kunden hören das schon. Oder auch generell nicht bloß meine Kunden, also auch Bekannte und so weiter. Ja.
Ich meine, jeder kennt es ja, wenn man Ausland ist, ich sage jetzt mal Ausland, wenn man im Urlaub ist, man spricht klar ein bisschen Englisch, man versucht es, ich zumindest mehr oder weniger. Also man spricht, aber die Gedanken formt man immer noch in Deutsch.
Nein, ist bei mir nicht mehr so. Ich träume auch auf Englisch.
Echt?
Und weißt du, was ganz komisch ist, Harry? Wenn ich jetzt manchmal an Kindheitserinnerungen zurückdenke, höre ich mich in Englisch. Also es ist ganz komisch. Man merkt eigentlich wirklich, dass man sich da nicht so hundertprozentig auf sein Gehirn verlassen kann mit Erinnerungen. Weil wenn ich an irgendwas im Kindergarten denke, damals habe ich noch kein Englisch gesprochen. Aber ich höre mich jetzt in Englisch im Kindergarten. Es ist ganz komisch. Und das war nach 5, 6 Jahren sowas, würde ich mal sagen, hat das dann so ein bisschen angefangen, dass man dann zum Teil auch in Englisch denkt, auf Englisch träumt, alles.
Und du denkst jetzt gerade auch Englisch oder denkst du jetzt?
Momentan denke ich in Oberpfälzerisch.
Also wird da wirklich, wenn du rüberfliegst, sofort der Schalter umgelegt oder dauert es ein bisschen?
Nein, das geht relativ schnell. Also meine Arbeitskolleginnen bei der einen Bank, wo ich gearbeitet habe, ich telefoniere ja jeden Mittwoch und jeden Sonntag um 9 Uhr deutscher Ortszeit mit der Mama. Das machen wir schon seit 16 Jahren so. Wir haben unser Standing Date, zweimal die Woche, mittwochs und sonntags telefonieren wir. Alles wunderbar. Normalerweise mittwochs war ich ja dann in der Arbeit. Also dann haben wir doch schnell eine Pause gemacht, mit der Mama telefoniert. Und meine Kolleginnen, die fanden das so witzig, dass mir die eine Frage gestellt haben, sobald ich vom Telefonieren zurückgekommen bin, weil ich dann immer eine Minute gebraucht habe, bis ich auf Englisch wieder habe irgendwas sagen können. Die haben immer die größte Gaudi gehabt. Aber das ist, ja, geht schnell.
Ich bin nur beim Träumen, wenn dann im Traum, ich sage jetzt mal, die Erna was antwortet die dann in Englisch im Traum? Weil die Erna kann ja kein Englisch aus dem Kindergarten, sage ich jetzt mal.
Ja, das kommt immer drauf an. Es kommt immer drauf an. Also da kann man jetzt ja nicht sagen, das ist immer der Fall, aber überwiegend ist es schon auf Englisch dann. Ja, es ist ganz komisch. Aber wie gesagt, dann weiß man eigentlich, dass man sich an manchen Erinnerungen, also dem Gehirn fast nicht trauen darf. Weil ich weiß, dass das nicht so passiert ist.
Das ist sehr spooky.
Ja, schon irgendwie, oder?
Ja, es ist richtig spooky.
Ja.
Ihr wart in Colorado, Haus, schöner Job.
Ja, alles wunderbar. Haben uns dann überlegt, also Colorado wurde dann sehr teuer. Lebensunterhaltungskosten, das ging dann alles sehr nach oben. Da wurde ja dann auch das Ganze mit dem ganzen THC, das ganze Marihuana-Zeug, das wurde dann alles legalisiert. Häuserboom, also wir haben ja unser Haus damals für 235.000 gekauft, haben es dann nach 5 Jahren für mehr als das Doppelte verkauft. Haben also gesagt, das ist die Lebenshaltungskosten, das ist einfach unerschwinglich inzwischen und wollten eigentlich auch wo wohnen, wo wir Großeltern für die Kinder haben. Also, dann haben wir nur zwei Optionen gehabt. Tennessee.
Oder Utzenhofen.
Oder Chicago da wieder. Ja gut, Utzenhofen war ein bisschen unerschwinglich. Also wie gesagt, das wäre ich die Einzige gewesen, die muss ich da, ja, oder was hätte arbeiten können.
Genau.
Der Vater und Stiefmama von meinem Mann waren ja in Illinois, da haben wir zuerst in der Nähe gewohnt gehabt. Illinois ist aber ein absoluter Albtraum, ultra teuer und hat nichts zu bieten. Und die andere Option war dann Tennessee, also praktisch Mama und Stiefvater von meinem Mann. Wir waren dann ein paar Mal zu Besuch und ich habe Tennessee sofort ins Herz geschlossen, weil es ausschaut wie in der Oberpfalz. So manche Bilder, die war ich der Mama schick, da sagt ja, das kannst du bei uns jetzt in Hohenfelser.
Und
ist
auch
so.
von den Klimagegebenheiten?
Ungefähr gleich. Also die Winter werden kalt in Tennessee, aber nicht zu viel Schnee. Die Sommer werden heiß und ein bisschen schwüler, aber ansonsten, wir haben alle 4 Jahreszeiten.
Und wie viele Jahre wohnt ihr dann schon in Tennessee?
Wir sind in 2019 sind wir umgezogen, also jetzt ein bisschen über 5 Jahre. Ja.
Aufs Dorf, voll aufs Dorf. Wenn man, ich muss da nachfragen, wenn man in Amerika von Dorf spricht, wie viele tausend Menschen leben da?
Ja, das ist jetzt die Frage. Also der Ort ist außerhalb von der Knoxville-Stadtgrenze. Also Knoxville ist so die nächste Großstadt oder die größere Stadt. Die ist ungefähr so die Größe wie Regensburg.
Ah, nicht größer.
Ja, nein, Knoxville ist so die Größe. Und dann, ich sage jetzt einmal, ich wohne in Seymour. Das sind vielleicht so 5.000 Leute, 6.000 Leute.
Okay, also nicht so ein 300-Zählendorf.
Nein, aber die Siedlung, in der wir wohnen, da sind vielleicht 15 Häuser. Also das ist, wie gesagt, das ist so ein Teil von dem Ort. Überwiegend nur alte Leute. Also ist genial. Wir haben nur mal Straßenlaternen.
Und auch wahrscheinlich kein Einkaufsgeschäft.
Nein.
Ihr seid ja damals weggezogen wegen dieser Teuerungsrate, weil alles so teuer ist. Also ich durfte jetzt zweimal in den USA sein, einmal New York und einmal so Kalifornien. Und es ist wahnsinnig teuer.
Ist es auch. Ist es auch.
Ist es also, in Tennessee auch so teuer?
Geworden. Also mit der ganzen Corona-Sache haben die Leute einfach festgestellt, okay, mein Arbeitgeber erlaubt mir jetzt Homeoffice zu machen, also muss ich nicht mehr in den Großstädten wohnen, sondern kann mir irgendwo am Land ein Haus bauen. Und das wurde alles ultra teuer. Also wir haben wirklich Glück gehabt, in 2019 dann dort unser Haus zu kaufen. Jetzt stehen momentan zwei Häuser bei uns in der Siedlung zu Verkauf, mehr als das Doppelte, als was wir gezahlt haben. Und das ist jetzt bloß 5 Jahre später. Also das ist die Baufinanzierungsraten sind sehr nach oben gegangen. Also ich glaube, wir haben nur 3,25% bezahlt. Das sind jetzt bei ungefähr 7%. Also es ist unerschwinglich. Es ist wirklich unerschwinglich. Und
ich finde auch,
Mieten
das ein,
auch ja. ist auch unwahrscheinlich teuer. Also wir haben ganz am Anfang, weil wir nicht gewusst haben, bauen wir was oder kaufen wir was, haben wir dann eine Zeit lang in so einem Mietshaus gewohnt. Das waren 3 Zimmer, Küche, Bad. Da war es dann irgendwie bei 1.250 mit dabei. Die werden jetzt zum Teil für über 2.000 vermietet. Also es ist unwahrscheinlich teuer.
Ja, aber das kann sich ja, einen normalen Arbeiter keiner leisten. Mm-mm. Weil das Einkaufen ist ja auch so teuer.
Das Einkaufen ist sehr teuer. Ja gut, das ist jetzt, ja, also so die politische Schiene, auf die können wir uns einlassen oder müssen wir uns vielleicht nicht einlassen, aber in den letzten Jahren wurde es einfach sehr, sehr teuer bei uns und das hat wirklich alles damit zu tun. Die Spritpreise, gut, kann man immer noch nicht vergleichen mit Deutschland, ist klar, aber die Spritpreise haben sich fast verdoppelt. Die Lebensmittelpreise sind um über 40% raufgegangen jetzt die letzten 2 Jahre. Es ist teuer. Es ist teuer bei uns.
Ja. Also wir sprechen von teuer. Eine Avocado kostet $5. Also da, wo ich war.
Ja, du warst ja in Kalifornien und in New York. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Gut, die Avocado kriegst du bei uns schon nur für 1,50 €.
Ach doch.
Aber die Avocado kostet früher 75 Cent. Günstiger, ja. Leider haben aber wir nicht die Lohnzettel. Der Stundenlohn hält da nicht mit. Weil wir haben ja Minimum Wage, also Minimum, was du verdienen musst, sind $7,25. Also du darfst nicht weniger verdienen, also bis der Bedienung, du darfst nicht weniger als 7,25 in der Stunde verdienen. Wenn du 7,25 in der Stunde verdienst, Harry, da kannst du dir nicht einmal einen Pappdeckel über den Kopf leisten.
Ja, aber da kann ich ja nicht einmal, ich muss ja von den 7,25 noch meine Rente.
Alles. Du musst alles bezahlen.
Meine Krankenhaus.
Ja.
Ja, aber ganz ehrlich, ja. Das ist ja, da bin ich doch, sorry, aber zum Scheitern verurteilt.
Ja, du musst dich wirklich hocharbeiten können. Und wenn du das kannst, dann ist Amerika immer noch das Promised Land und dir geht's gut und alles. Und du kannst nach Deutschland reisen und du kannst die Kinder auf eine private Online-Schule schicken. Dann kannst du die ganzen Sachen machen. Aber wenn du mit 7,25, ich sage jetzt mal beim Aldi haben wir auch, beim Aldi an der Kasse stehst, da musst du zu fünft in einem 3-Bettzimmer wohnen, weil du das sonst nicht leisten kannst.
Ich würde dir gerne ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen.
Okay.
Ja, du musst dich entscheiden, was du nimmst. Du musst dich entscheiden.
Also okay. Ja, okay, ich bin bereit.
Amerikanisches Schulsystem oder deutsches Schulsystem?
Harry. Da fangst du jetzt schon so an, hey. So, pass auf. Amerikanisches Schulsystem hat viele Fehler und deshalb habe ich meine Kinder ja auch aus der normalen amerikanischen Schule raus. Ah. Meine Kinder machen eine private Online-Academy.
Ach, die sind den ganzen Tag zu Hause?
Die sind zu Hause. Ja gut, ich mache ja auch Homeoffice, also für dem das funktioniert ganz gut. Und statt dass die sich da irgendwie 8 Stunden lang ins Schulzimmer zwängen, sind die nach 2 bis 3 Stunden pro Tag fertig. Und dann fängt das richtige Leben an. Die müssen einkaufen, kochen, die lernen Rezepte aufzuschreiben, zu machen, putzen. Also einfach real life Szenarios und nicht nur 8 Stunden lang im Zimmer sitzen oder in der Schule sitzen.
Und mit welchem Schulabschluss gehen die dann?
Highschool.
Sowas wie bei uns die Realschule, Hauptschule.
Genau, ja. Also du gehst bis zur 12. Nach der 12. machst du dann den Abschluss und dann bist du fertig. Also die Kinder sind normalerweise 18. Lilly wird eventuell ein Jahr früher mit der Highschool fertig, weil die dieses Online-System einfach schneller durcharbeitet.
Darf ich fragen, wie viel kostet sowas im Jahr?
Wir haben jetzt da ein Sponsorship gekriegt. Also da zahlst du dann also nicht den kompletten Preis. Wir zahlen jetzt 70 pro Kind pro Monat. Ist günstig. Ich habe mehr für die Mittagessen in der normalen Schule bezahlt, als was ich jetzt für die Schule zahle. Also bei dem her, wie gesagt, das ist ja plus minus null. Ohne diese Sponsorship wäre es, glaube ich, nur ein 100er pro Kind pro Monat mehr.
Also eindeutig amerikanisches Schulsystem findest du dann besser?
Amerikanisches Schulsystem wegen der Flexibilität finde ich super. Ansonsten, wenn ich die normale amerikanische Schule mit der deutschen Schule vergleiche, wäre mir die deutsche Schule lieber.
Edeka oder Walmart?
Harry, was hast denn du für Fragen? Also, wenn ich in der Früh um 3 was möchte, dann Walmart. Ansonsten auf jeden Fall Edeka. Ja.
Also, ich war in einem Walmart in Kalifornien. Es war Hölle. Ja. Also Großpackungen, die haben wagenweise die Sachen rausgefahren, nur weil es da irgendwelche Coupons gibt.
Ja,
bist du auch eine Couponsammlerin?
Ich mache nur die Online-Coupons, die war bei mir auf der App mit drauf sind. Wenn ich dann praktisch beim Einkaufen bin, dann scanne ich das ab und dann zeigt es an, ob da ein besserer Preis ist. Und dann gebe ich an der Kasse meine Telefonnummer ein und dann zieht es mir automatisch diese ganzen Savings ab. Also das ist wunderbar. Papier-Coupons habe ich, da habe ich keinen Nerv dafür. Also, und das sind dann auch oft Sachen, die ich nicht kaufe. Was da dann.
Aber schön, wenn man es hat.
Ja. Ja, also das ist ja. Na, mit Coupons. Also, sollte vielleicht, aber nein.
Ich hätte mich ja eindeutig für Walmart entschieden. Muss ich sagen.
Okay,
ich
warum?
Das, ja, Kopfschmerztabletten kann man zentnerweise da drin kaufen. Ja, super.
So oft habe ich scheinbar nur Kopfweh.
Und es gibt einfach große Packungen von allem.
Nein, das gibt es schon. Ja, es gibt vor allem Großpackungen, aber die Qualität. Der, was du in Deutschland kriegst, der kann der Walmart zum Teil einfach halt auch nicht unbedingt mithalten. Aber wenn man so ein Einkaufsziel hat, wo man alles kaufen will, von der Kopfschmerztablette bis zur Unterhose oder Schuh, dann ist der Walmart natürlich vorne dabei, weil Unterhosen kriegst du bei der Edeka normalerweise nicht.
Eindeutig. Und das Obst schaut so toll aus. Eure Äpfel, die glänzen.
Also ja, die werden zum Teil auch richtig schön präpariert und alles wird, also das muss ja alles tipptopp ausschauen. Das ist, ob es jetzt dann unbedingt besser schmeckt, das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Aber also es visuell, macht es schon normalerweise was her.
Ja. Es ist ja unwahrscheinlich, wie viel Müll das da drüben produziert wird. Sind wir ehrlich?
Ja, das sind manche Bundesstaaten, machen das ganz toll mit dem Recycling und manche sind also ganz hinten dran.
Aha, Tennessee macht es wahrscheinlich ganz toll.
Die dürfen sich da schon noch ein bisschen anstrengen.
Drum die Frage, wie viel Müll produziert ihr 4 Personen in der Woche?
Ich kann das gar nicht einschätzen.
So eine Mülltonne.
Ja, eine pro Woche, sag ich jetzt einmal.
Eine Mülltonne pro Woche?
Ja.
Ist ja alles verpackt, alles in Plastik.
Ja, ist viel. Gut, jetzt, wir haben auch so unsere Farmers Markets, das sind so die Bauernmärkte. Ja. Und das ist alles sehr naturbelassen. Also das ist wirklich ganz toll und da bringst du deine eigene Einkaufstüte mit. Aber so, dass man jetzt sagt, also es ist so komplett plastikfrei. Weißt du, weil jetzt in Deutschland, das sind wir noch ganz weit davon entfernt.
McDonald's oder Burger King?
McDonald's. Burger King ist voll für die Katze.
Ich hätte jetzt gedacht, du sagst keines von beiden.
Ach so, ja, die sind ja.
In-N-Out-Burger oder
sonst irgendwas. Nein. Also wenn bloß die zwei da sind, auf jeden Fall McDonald's.
Dein Lieblings-Fastfood-Restaurant?
Also ich denke mal Subway, da wo es die Sandwiches gibt. Ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen voreingenommen, weil das ist da arbeitet jetzt mein Sohn. Also von der macht halt das Sandwich dann mit sehr viel Liebe für die Mama. Aber generell, das ist ein bisschen so die bessere Alternative.
Aber die Amis ernähren sich schon ungesund, gell?
Ja, also ich glaube, man kann da das nicht verallgemeinern zu sehr. Es kommt also großteils auf den Bundesstaat an. Weil zum Beispiel in Colorado, da waren alle wirklich super sportlich und outdoorsy sind und alles. Also da wird eher darauf geachtet, dass man Bioware kauft und dann bei diesen Bauernmärkten dann einkauft und weniger, sage ich jetzt einmal, beim Walmart. Dann gibt es aber auch andere Bundesstaaten, wo einfach die finanzielle Lage so aussieht, dass die das Billigste kaufen müssen. Gibt es auch. Und das Billigste ist normalerweise nicht das Gesündeste.
Trump oder Harris?
Ich habe gewusst, dass die Frage kommt.
Ich muss es ja fragen. Ich bin
natürlich
jetzt gespannt.
Ja, das ist wirklich, also ich weiß, für wen ich wählen würde, könnte ich wählen. Ich darf ja nicht wählen.
Ach so, du darfst nicht?
Nein.
Warum darfst du nicht wählen?
Weil ich keine Staatsbürgerin bin.
Aber du hast doch, du hast nur eine Green Card.
Ich habe meine Green Card, ich habe aber nur die deutsche Staatsbürgerschaft.
Aber unbefristete Green Card?
Immer für 10 Jahre.
Ach, nach 10 Jahren?
Ja, 10,
muss der Mann sagen, ob du brav bist?
Nein.
Und wenn es nicht passt?
Nach 10 Jahren in Amerika ist er von seiner Pflicht entlassen, sozusagen. Also die ersten 10 Jahre, wenn du jemanden, so, also du nimmst jetzt jemanden mit rüber, für die ersten 10 Jahre bist du dafür verantwortlich, dass diese Person sich integriert, dass diese Person keine Crimes macht, also nicht irgendwann Blödsinn macht. Da kannst du dann belangt werden und nach 10 Jahren ist praktisch, bist du dann fertig damit. Also nach 10 Jahren ist dann die Person, die du mit rübergebracht hast, die sind dann auf sich allein gestellt. Also die, wenn die einen Blödsinn machen, kannst du keinen Ärger mehr kriegen.
Also das heißt, wenn du dich jetzt scheiden lassen würdest, was du sicherlich nicht machen willst, denn es war ja eine Liebesheirat.
Aber hallo.
Dann dürftest du trotzdem drüben bleiben.
Selbstverständlich, genau.
Sagst du jetzt, ich bin Amerikanerin oder ich bin Deutsche?
Ich bin Deutsche.
Und du möchtest nie komplett eine Amerikanerin werden?
Wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft dafür aufgeben müsste, nein, habe ich kein Interesse
daran. Aber du willst ja eh nicht zurück.
Will ich nicht, aber wenn es irgendwann mal kurz auf knapp geht, habe ich gerne eine Möglichkeit, dass ich in mein Heimatland zurückkomme. Ob das jetzt Krieg wäre oder irgendwas anderes, ich habe einfach nicht vor, dass ich jemals meine deutschen Wurzeln aufgebe.
Gibt es irgendwas, was in Amerika nicht gibt, aber in Deutschland?
Ja, außer Familie, also Mama und Schwester und
die
alle.
Schwester.
Nee, ich glaube, inzwischen gibt es eigentlich alles.
Also ich könnte ja nie in Amerika leben.
Okay.
So gern ich es habe.
Ja. Also Urlaub ja, Wohnen nein.
Ich habe ja auch im Urlaub teilweise schon Angst.
Warum?
Waffen.
Ach so.
Diese Waffengesetze, also es ist heftig. Ich weiß nicht, wie sieht es in Tennessee aus?
Ja, gut, Tennessee gehört jetzt so ein bisschen zu die Südstaaten doch eher mit dazu. Also wir sind jetzt super südlich, aber wir gehören so mehr oder weniger zu den Südstaaten dazu.
Ist lockerer bei euch praktisch.
Ja, es ist nicht wirklich locker. Also ich finde, der Durchschnittsdeutsche hat immer so eine Idee, dass man jetzt halt einfach da in so einen Waffenladen reingeht, sich ja. da die Women raussucht und dann gleich mit denen dann geht praktisch. Und man zahlt dafür und dann geht man sofort.
Ja, so war es in Kalifornien. Da steht Weapons, nächste Ausfahrt.
Das ist schon klar, die gibt es ja zum Kaufen. Um Gottes Willen. Nein, gibt es schon zum
Bei
Kaufen.
Bei euch auch?
Ja, selbstverständlich. Gibt es überall zum Kaufen. Also überall ist, ist übertrieben, aber gibt es zum Kaufen, natürlich.
Ja. Und ich brauche auch keinen Waffenschein.
Manche Staaten verlangen einen Waffenschein. Du musst also da Schulungen machen, du musst schießen können.
Wie lange dauert die Schulung?
Ein Tag? Ein Wochenende.
Du hast einen Waffenschein. Mhm. Du hast deine Waffe dann daheim.
Mhm. Genau.
Oh, fühlst du dich ein bisschen unsicher?
Überhaupt gar nicht. Null. Man geht jetzt in den Waffenladen rein, man sucht sich da jetzt eine aus, man unterhält sich mit dem Waffenhändler, ist das, was passt, ist die zum Teil auch eine Schießbahn mit dabei, wo du die Waffe ausprobieren kannst, weil sonst gibst ja du, was weiß ich, ich suche jetzt mal einen Tausender aus und weiß gar nicht, ob dir die Waffe gefällt, wie es beim Halten ist und so weiter. Also du kannst dann die mit auf die Schießbahn nehmen, ist da mit dabei, das ist alles sehr sicher, ist alles hinter Glas und alles. Also ganz legitim. Und dann müssen die aber durchs FBI einen Background-Check bei dir laufen lassen. Und der hat bei mir ewig gedauert, bis der zurückgekommen ist, weil ich ja keine Staatsbürgerin bin. Also ich konnte nicht mit der Waffe aus dem Laden raus.
Aber darfst du jetzt mit dieser Waffe zum Einkaufen gehen?
Je nach Bundesstaat kannst du das, also das ist dann entweder Concealed Carry, das heißt, man darf die Waffe nicht am Körper sehen. Also müsstest du es halt dann irgendwie hinten drin haben oder Jacke drüber oder irgendwas oder in der Handtasche. Es gibt ja so Waffenhandtaschen. Da muss die dann drin sein. Und dann
Ach so, eine
die,
hast du.
Genau, und dann gibt es die Open Carry. Das ist das, da darfst du die am Gürtel tragen, also so klassisch in
Western.
Texas. Genau, so klassisch, so kannst du dir das dann vorstellen.
So machst du es nicht?
Nein, ich habe da kein Interesse dran. Dass man
aber
bei mir sehen
viele,
würde,
oder?
ob ich eine Waffe dabei habe oder nicht, das ist ja für meinen Schutz. Nicht um jemand anderen davon abzuhalten, dass die einen Blödsinn machen.
Aber mein Problem ist halt, die anderen haben die auch und ich weiß nicht, was im Kopf des anderen
ist so.
Vorgeht.
Richtig. Die Waffengesetze werden ja immer strenger, auch bei uns.
Findest du das gut?
Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Und ich sage dir auch, warum das keinen Unterschied
okay.
macht. Weil die Leute, die sich, wie jetzt ich, mein Mann, unsere Bekannten, die sich an die Waffengesetze halten. Für uns wird es immer schwieriger, dass wir uns, ich sage jetzt einmal, nur mal eine Waffe kaufen oder zum ersten Mal eine Waffe kaufen. Die Blödsinn machen mit den Waffen, die interessieren sich nicht für die Gesetze. Das ist doch jetzt auch die Diskussion in Deutschland, wo die sagen, also die Messerklinge darf keine 12 Zentimeter mehr sein, nur jetzt mehr 6 Zentimeter. Da war doch jetzt irgendwas,
ja.
jetzt erst vor kurzem.
Ja.
die, die eine 12 cm Klinge hernehmen, um was Böses zu machen, Harry, das interessiert die kein Stück.
Kein Problem, da geh ich einfach in die Küche und nehme mir ein Messer
so.
Und dann ist es fertig.
Ist so.
Also, es stimmt.
Die Diskussion ist die gleiche. Die Leute, die, ich sage jetzt mal, jemanden erschießen wollen, die machen das, ob es jetzt ein schärferes Waffengesetz gibt oder nicht. Weil das sind ja
halt
von vornherein schon schlechte Leute. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe es, aber ich denke mir jetzt nur, wenn wir jetzt in Deutschland die Waffengesetze öffnen würden, dass sich jeder eine kaufen würde, ich glaube, es würden mehr Amok laufen und mehr um sich schießen. Weil mit dem Messer auf jemanden losgehen ist das eine, aber wenn ich...
Abzudrücken ist das andere.
Genau.
Ja. Nee, ich sehe da deinen Standpunkt auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Aber du bist froh, dass du eine hast.
Ja, ich habe kein Problem damit, dass ich eine habe. Ich habe auch kein Problem damit, wenn einer sagt, du, das ist nichts für mich. Also ich bin keine Waffenfanatikerin, war ich noch nie. Ich bin auch nicht mit Waffen aufgewachsen.
Hast du nicht Angst, dass die Kinder da mal rangehen? Wenn's da ein bisschen.
Nein, du musst halt auch dafür sorgen, dass die weg sind.
Okay.
Dass die Munition weg von der Waffe ist. Dass die eingesperrt sind. Also man muss sich da wirklich selber auch drum kümmern. Man muss ja die Kinder auch darüber aufklären, dass es Waffen gibt und wie die funktionieren. Und was da gibt es ja auch Kurse speziell für Kinder, für Waffensicherheit. Also das ist, aber wie gesagt, es geht immer darauf zurück, wenn jemand was Böses tun will mit einer Waffe, dann findet der eine Waffe. Und die sich an die Gesetze halten, können sich wenigstens verteidigen, wenn es jemals, heaven forbid, dazu kommen sollte.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, ich bin betrunken, dein Nachbar, geh nach Hause, verwechsel die Haustür, geh zu dir rein und du hast ein bisschen lockeren Finger am Abzug, dann bin ich tot.
So einfach geht's nicht. Also du musst das ist so im Gesetz geschrieben, das sind auch Bundesstaaten sind ein bisschen unterschiedlich. In Tennessee ist es so, du musst an dem Punkt sein als Waffenbesitzer, bevor du abdrückst, wo du um dein eigenes Leben fürchten musstest. Heute, wenn du bei mir besoffen an der Haustür auftauchst und versuchst, da aufzusperren, und ich denke mir, oh Mann, da bricht jetzt bei mir einer ins Haus, schieße ich nicht automatisch los. Da rufe ich die Polizei und verstecke mich irgendwo.
Ja.
Also ganz so einfach ist es nicht, aber es ist auch unterschiedlich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Also manche sagen, in dem Moment, wo du mit einer bösen Absicht auf mein Grundstück kommst, kann ich praktisch losballern. Aber das muss ja auch Sinn machen. Ich meine, du kannst ja auch, wenn jetzt jemand einbricht bei dir, also wirklich ein Einbrecher, nicht bloß Harry betrunken, sondern ein richtiger Einbrecher. Wenn die bei dir einbrechen und feuern auf dich los und du schießt zurück, du bist unverletzt, aber du erschießt die andere Person, kann die Familie dieses Erschossenen dich immer noch verklagen.
Ach echt?
Ja, selbstverständlich. Kompletter Schwachsinn. Aber die können dich immer noch im Zivilgericht verklagen. Wobei er ja die Person war, die zu mir reinkommen ist und zuerst angefangen hat zu schießen.
Ach, das heißt jetzt nicht, auf meinen Grund und Boden kann ich machen, was ich will?
Nee, so ganz so einfach ist es nicht. Aber wie gesagt, es wird halt gerne alles so ein bisschen über einen Kamm geschert.
Das Rechtssystem in den USA ist auch schon heftig.
Ja ich finde aber, die haben dadurch, dass die einfach härtere Strafen manchmal verteilen, finde ich, hat das ein bisschen so eine abschreckende Wirkung, was ich jetzt in Deutschland nicht sehe. Also lebenslang in Amerika heißt lebenslang. Du kommst nicht mehr raus. Aus Ende.
Es gibt ja verschiedenste Mythen, die man so über die USA hat. Mhm. Ich möchte die mal kurz um die Ohren werfen. Du
gerne.
Darfst gerne für deine Landsleute jetzt gerade Stellung beziehen. Also stimmt es, dass man in den USA nicht spazieren geht, sondern alles nur mit dem Auto gefahren wird?
Stimmt nicht. Wenn man wohnt, dass man auch zu Fuß irgendwo hinkommt, geht der Allgemeinamerikaner schon. Aber hin und wieder geht es einfach nicht anders, weil es keine Gehwege gibt. Also man müsste dann wirklich auf der Straße spazieren
gehen. Genau, weil es keine
Gehwege
gibt.
Das wird dann schwierig. Also ich muss sagen, in Colorado Springs, da gab es überall Gehwege und das war auch ganz toll. Wo wir jetzt wohnen in Tennessee, es ist sehr ländlich. Da läufst du halt einfach neben der Straße, weil es da gibt es keine, gibt's keine Gehwege.
Aber viele gehen da nicht spazieren, gell? Außer die Steffi aus Germany.
Genau, wir gingen halt zum Wandern. Na gut, wir wohnen ja ziemlich nah beim Smoky Mountain National Park. Also wir haben ganz viel, der war zum Wandern gehen. Also das ist ja so der Superbezugsort bei uns jetzt in der Gegend, der Nationalpark. Und das ist ja der meistbesuchteste in Amerika, weil da kein Eintritt verlangt wird.
Nächster Mythos. Stimmt es, dass die Amerikaner in jedem Zimmer einen Fernseher haben?
Ja, das stimmt. Also bis aufs Badezimmer ist eigentlich in jedem Zimmer ein Fernseher.
Wie viele Stunden laufen die am Tag?
Der hat nicht alle eingeschaltet. Also man darf das nicht so sehen, dass das automatisch, man kommt heim, schaltet sämtliche Fernseher in sämtlichen Zimmern an und das ist dann wie, praktisch wie Background Noise. Das ist nicht der Fall, zumindest bei uns nicht. Also wir haben in jedem Schlafzimmer plus Wohnzimmer plus Untergeschoss haben wir einen Fernseher.
Küche auch?
Küche nicht. Meine Küche ist viel zu klein. Ich darf mich freuen, wenn ich da einen Fernseher hätte, weil dann kann ich ein bisschen nebenbei was schauen, während ich dein Schweinebraten herrichte. Aber nein.
Ach, gibt es bei euch tatsächlich Schweinebraten?
Ja, also man muss da sich da die Metzger so ein bisschen raussuchen. Also es gibt jetzt nicht so eine Fleischtheke oder was jetzt in jedem Supermarkt. Das gibt es also gar nicht. Es gibt auch keine Bäckereien in Supermärkten. Das sind dann alles eigentlich so Einzelhändler. Also da muss man separat hinfahren.
Stimmt, es gibt ja nicht mal Semmeln. Und keine Brezen?
Nein, gibt's nicht, aber ich bin jetzt inzwischen auch schon schlauer geworden und habe also mir da sämtliche Rezepte rausgesucht und habe jetzt auch angefangen mit Brotbacken, mehr oder weniger erfolgreich, also gegessen wird's.
Ich kann dir Semmeln ein super Thermomix-Rezept geben.
Ja, Thermomix gibt's bei uns nicht.
Gibt's keinen Thermomix?
Nein, nee. Es gibt keinen. Nein, habe ich zum ersten Mal vor ein paar Jahren in Deutschland gehört und gesehen, dass der Thermomix da der volle Trend ist.
Das heißt, du knetest das Brot noch mit der Hand?
Ja, zum Teil schon.
Aber es war echt krass. Eigentlich, du könntest ja Multimillionärin werden. Mach halt eine Bäckerei auf.
Könntest wirklich, ja. Und vor allem, wenn du dann nur irgendwas Glutenfreies anbietest, das ist ja auch ganz groß bei uns, du könntest da richtig gut Kohle machen. Also für deine Zuhörer, wenn da irgendeiner will, dass ich da ins Geschäft einsteige, wenn die so ein bisschen anfangen wollen, bin ich dabei.
Ja, die Bankseite ist dabei. Eigentlich genau. Könnte doch das dein Sohn und deine Tochter machen.
Ja, eigentlich schon.
Also ja. Mal wirklich, also das ist echt ja, eine Geschäftsidee.
Das ist für so das ganze selbstgebackene, die Brezen, die Semmeln, alles. Also da könntest du ein Vermögen. Könntest du da machen.
Ja,
da
ich sehe schon, in deinen Augen spielen sich gerade
die Dollarzeichen.
Nee, aber genau. Irgendwann kannst du die Bagels und die Cream Cheese nicht mehr sehen. Also,
nein, damit kann ich eh nicht viel anfangen. Ich bin jetzt auch keine, die da irgendwie das ganze Zeug, oder das weiße Toastbrot, das ist ja lapprig, das ist ja absolut, nein. Das ist ein absoluter Albtraum. Wie gesagt, da isst man halt dann einfach in Deutschland ein bisschen mehr.
Da isst man deutsch. Also bei im Hause liegen isst man deutsch.
Ja, schon sehr viel. Ich habe auch schon sämtliche von meinen Kolleginnen deutsche Rezepte umgeschrieben und mit amerikanischen Maßangaben und alles, dass also die auch ein bisschen so die deutschen Rezepte experimentieren
Hast
können.
Du dann auch deutsches Fernsehen?
Nein, habe ich nicht. Also es gibt die Möglichkeit, dass man sich das dazu freischaltet.
Ja.
Ich habe da mal so ein bisschen rumgeschaut, aber das ist eigentlich, ich bin gar nicht, aber für Fernsehen schaut. Also immer Netflix ist zwar schon cool, aber jetzt irgendwie so Live-Fernsehen oder sowas eigentlich eher weniger.
Das sind die Amis ja eh nicht. Also wie wir damals in den USA waren, da ist morgens, aufgestanden, morgens um 8.30 Uhr Netflix gelaufen und Blockbuster.
Wahnsinn, ja.
Bei euch auch?
Nein, bei uns nicht. Bei uns laufen in der Früh eher die Nachrichten oder der Wetterbericht, wenn überhaupt irgendwas angeschaltet wird. Aha. Also und bei Netflix, da ist ja so, du kannst ja dann die Sprachen auch einstellen. Also da kann ich dann auch manche deutsche Filme auf Deutsch anschauen. Wenn es meine Kinder mit anschauen wollen, dann mit englischen Untertiteln, das geht alles irgendwie. Aber so direktes deutsches Live-Fernsehen, nein.
Und deutsches Kulturgut, hast du das deinen Kindern auch mitgegeben? So, ich sage jetzt mal, der Pumuckl, der Benjamin Blümchen, kennen die das?
Nein. Wir haben also da andere Serien, die die Kinder gern gehabt haben, die was zum Teil dann auch in Deutschland gegeben hat, aber so das klassische Pumuckl-Hörbuch oder das Benjamin Blümchen-Hörbuch oder die Hörkassette, eigentlich weniger.
Bereust du es, dass die Kinder nicht zweisprachig aufgewachsen?
Teilweise schon. Auf der einen Seite, ich verstehe natürlich, wir sind in Amerika, meine Kinder sind Amerikaner, aber um einfach die Konversation mit den deutschen Verwandten ein bisschen einfacher zu machen, hätte ich mich da wahrscheinlich besser durchsetzen müssen. Das ist eine von den wenigen Sachen, wo ich mir denke, das könnte ich jetzt eigentlich, das hätte ich anders machen müssen.
Was unterscheidet den Ami am meisten vom Deutschen?
Also was mir aufgefallen ist, und zwar schon relativ früh nach dem Umziehen, Freundschaften bei den Amerikanern werden schnell geschlossen, sind aber nicht besonders tief. Der Deutsche schließt vielleicht nicht schnell eine Freundschaft mit dir, aber die halten normalerweise. Auch mit dem ganzen Smalltalk. Also wenn dir in Amerika jemand auf der Straße entgegenkommt, der fragt dich automatisch, wie es dir geht. Der Deutsche schaut dich vielleicht an oder auch nicht.
Ja, aber wenn wir jemanden ins Herz lassen, dann richtig.
Ganz genau.
Stimmt es, dass die Amerikaner all ihre Toten auf den Kaminsims stellen?
Nein, stimmt nicht. Nein, stimmt nicht.
Also in dem Haus, wo ich war, war es wirklich spooky, ja. Denn da war es tatsächlich so.
Ja, nee, also es gibt's schon. Aber generell werden die normal bestattet, also auch wenn jetzt eine Feuerbestattung ist, der kriegt dann ein Urnengrab. Also nein, das ist, die Uroma sitzt nicht am Kaminsims in der Urne.
Aber sie dürfte.
Ja, darf man.
Und ich dürfte sie auch im Garten vergraben.
Auch. Darfst auch ins Wasser streuen. Weißt du, wenn du jetzt irgendwie einen Fluss hast, wo die Oma gern gesessen war oder was, darfst das auch mit auf den Bergen mit raufnehmen und dann dort ausschütten, darf man auch. Ja. Oder bloß so ein Prieschen, muss man ja nicht die ganze Oma dort lassen. Das geht auch. So ein Prieschen, darf ja, ich noch ein Prieschen im Garten.
Ja, man merkt,
es ist
schon sehr viel Amerikaner in dir drinnen.
Ja. Ja.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Mit Sicherheit noch in Tennessee. Da möchte ich bleiben. Da gefällt es uns. Da haben wir das Haus, wir haben uns super integriert mit den Nachbarn und alles arbeitsmäßig. Ach, ich denke mal, da werden noch ein paar Beförderungen kommen in den nächsten 10 Jahren.
Aber der Bank bleibst du treu?
Ich bleibe der Bank treu.
Ich hätte zum Schluss noch eine Frage an dich, die ich jedem meiner Zuhörer stelle.
Ja?
3 Personen, mit denen du gerne einen Kaffee trinken gehen möchtest. Die Personen können schon gestorben sein, die Personen müssen nicht die gleiche Sprache sprechen. Mhm. Welche 3 würdest du wählen?
Also top wäre mein Papa, weil der leider schon verstorben ist. Auf jeden Fall, würde sofort mit meinem Papa einen Kaffee trinken. Das ist die Nummer 1. Nummer 2 wäre wahrscheinlich der Freddie Mercury von der Band Queen. Mhm. Weil ich finde, der hat so eine richtig coole Lebensgeschichte hinter sich gehabt und der ist einfach viel zu früh gestorben. Dritten, da könnte man jetzt mal ein bisschen politisch werden. Das wäre vielleicht der Trump. Einfach mal schauen, mal ein bisschen in seinem Gehirn rumpicken. Mal schauen, was der so für Gedanken hat. Das wäre meine Top 3. Der Papa, Freddie Mercury und den Trump, den nehmen wir auch noch mit.
Das ist ja auf jeden Fall eine bunte Mischung.
Ja, ja. Eine wilde Mischung.
Eine wilde Mischung. Der genau. Abend ist gesichert.
Ja, auf jeden
und
Fall.
Wir hoffen an dieser Stelle, dass ihr, liebe Zuhörer, viel Spaß hattet beim Zuhören. Schön, liebe Steffi, dass du da warst. Du fliegst
gerne.
Bald wieder nach Hause. Wie viele Stunden geht es dann rüber?
Ja, so gute 10 Stunden sind wir dann unterwegs mit Aufenthalt in North Carolina. Dann einmal nochmal umsteigen und dann sind wir wieder daheim in Tennessee.
Daheim in Tennessee.
Genau.
Das ist dein Daheim, gell?
Das ist, ja. Ja.
Utzenhofen ist nicht mehr dein Daheim.
Das ist, ja, the home away from home. Also ich bin Utzenhofenerin und ich werde immer Utzenhofenerin sein und bleiben. Aber Tennessee ist auf jeden Fall da, wo ich jetzt lebe. Und da bin ich gern.
In diesem Sinne, schön, dass du da warst. Schön, dass du die Zeit dir genommen hast, bei uns vorbeizuschauen.
Gerne. Selbstverständlich.
Und wir, liebe Zuhörer, hören uns bald wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Servus, Steffi.
Servus. Servus miteinander. Für's euch.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeyer.de.